Der erste FC Union Berlin, jetzt hat er sich wahrscheinlich dann doch aller Abstiegssorgen entledigt. Aber die Rückrunde mit nur 8 Punkten und in der Rückrundentabelle Platz 16, die hat so manchem Unioner und mancher Unionerin ein bisschen Sorgen bereitet. Wir wollen sprechen, wie es gerade so läuft für die Berliner. Und das tun wir mit Raphael Meuter, Union-Fan und Buchautor. Gleich geht's los.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Wir haben verloren. Erste Halbzeit war, wie gesagt, war nicht gut. Ansonsten kotzt mich hier alles an, weil wir beschäftigen uns mit allem anderen, nur nicht mit Fußball. Und deswegen ist es so, wie es ist. Und vielleicht haben wir es auch nicht anders verdient.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und hallo und herzlich willkommen, Raphael Meuter. Wie schön, dass du da bist.
Hey, grüße dich, Max. Danke für die Einladung.
Bei wie viel Prozent Überzeugung hattest du, dass wir uns hier jetzt nach diesem 26. Spieltag treffen und dich auch alles ankotzt?
Ich war tatsächlich stark davon ausgegangen, dass das Ding im Freiburg Sonntagabend komplett in die Hose geht und wir uns hier darüber unterhalten müssen, ist ein Trainerwechsel noch möglich oder nicht und wie kann sich Union aus der Misere irgendwie befreien? Ja, stattdessen gute Laune von meiner Seite aus. Ja.
Das ist sehr, sehr gut. Und das, obwohl du ja gar nicht nur für gute Laune bekannt bist, sondern du bist bekannt. Und wenn die Hörerinnen und Hörer sich nämlich auch fragen, hä, woher kenne ich denn diese Stimme? Aus dem Tribünengespräch Fußball der Zukunft. Da habe ich mit dir gesprochen. Damals hattest du das Buch veröffentlicht, Friede den Kurven, Krieg den Verbänden. Jetzt hätte ich fast Palästen gesagt. Da haben wir sehr ausführlich gesprochen, dieses Tribünengespräch, liebe Hörerinnen und Hörer, hört es euch an, es ist leider immer noch alles aktuell, was wir besprochen haben und jetzt ist dein neues Buch erschienen, Matchplan Meuterei, Fußballfans zwischen Kommerz und Widerstand. Du greifst gerne die schweren Dinge auf, hast du keinen Bock auf gute Laune?
Das könnte man auch so sehen. Ich habe mich aber auch fürs zweite Buch ja nicht mehr komplett alleine dran gewagt, sondern eine enge Freundin dabei gehabt, Lara Schauland als Co-Autorin. Und ja, wir haben uns eigentlich von Anfang an schon gedacht, es bräuchte eigentlich nochmal so ein Buch. Ja, ich hatte jetzt vor ein paar Tagen erst eine Podcast-Aufnahme über einen Fußballroman der italienischen Ultrabewegung. I Furiosi heißt das Buch von Nanni Balestrini. Das ist in 11 Kapiteln geschrieben. Jedes Kapitel heißt Gesang, also 1. bis 11. Gesang eben durch. Und wer Matchplan Meuterei schon mal in der Hand hatte, wird sehen, auch da sind es 11 Kapitel. Wir haben uns nicht getraut, es als 11 Gesänge zu bezeichnen. Dafür wäre auch zu wenig, sagen wir mal, Sprachwitz drinne. Aber ja, es ist am Ende schon auch darauf klar abgezielt, dass man mal versucht, so einen Rundumblick auch zu gewährleisten, was passiert eigentlich im Fußball und fernab des Konstruktiven, wo wir am Ende doch auch immer drin hocken und wo wir wahrscheinlich auch heute drüber reden in Bezug auf Union, wo es am Ende nie um das große Ganze gehen kann, sondern man viele Sachzwänge eben so mitdenken muss, eben genau diese mal aufzufächern und sich anzugucken, was dahinter steht. Und das Buch hat, glaube ich, also wir haben wirklich einen allgemeinen Abriss gewagt. 1. Kapitel Fußballgeschichte, 2. Kapitel politische Ökonomie, der böse Kommerzialismus, wie kommt er rein? Das 3. Kapitel dann ne, über Investitionen, Wirtschaftskram weiter. Dann geht's über Kämpfe beim FSV Zwickau, wo wir ein großes Interview geführt haben. Es geht um Sexismus, um die Ursachen von Rassismus und am Ende geht's natürlich auch darum, wie kann es eigentlich besser werden? Und da greifen wir eigentlich genau das auf, wo wir hier vor 2, 3 Jahren stehen geblieben sind, als wir diese Rasenfunk-Tribünengesprächfolge aufgenommen haben mit Christian Spiller und Alina Schwärmer. Das genau da haben Lara und ich uns nochmal näher dran versucht. Wie kann denn eigentlich nicht nur Fußball-Utopie aussehen, sondern wie können dann auch die Schritte dahin funktionieren? Ja, so versuchen wir ein bisschen Kritik und Utopie zu verbinden.
Und hast du das Gefühl, dass da auch noch was in Bewegung ist? Denn meinem Eindruck nach stagniert alles so ein bisschen und in vielen Bereichen gibt es vielleicht sogar einen Rückschritt. Also wir müssen jetzt definitiv hier nicht über die Innenministerkonferenz sprechen und das, was Herbert Reul da jetzt jüngst dem Kicker erzählt hat. Aber allein, wenn wir dieses Thema angehen, eben wie sich die Polizeikräfte gegenüber Ultras positionieren und auch die Positionierung andererseits, andersherum ist ja genauso hart gerade, da habe ich den Eindruck, ist eigentlich eher gerade so wieder ein Rückschritt. Und so die großen Themen, die wirtschaftlichen Themen, die wir ja auch damals besprochen haben, die Konzentrierung, die Konzentration des Kapitals auf einige wenige Akteure und so weiter, das rutscht da angesichts dessen eigentlich fast schon wieder in den Hintergrund.
weil es auch einfach so ein bisschen Struktur, also Strukturgrundlage im besten Sinne ist, ne? Also wir werden dieses Jahr auch wieder diese Debatten darüber führen werden. Das kann ich dir und euch schon versprechen, ne? Wir wissen seit dem letzten Sommer, dass die Frage um 50+1 konsequenter Umsetzung oder eben Abschaffung bei der DFL liegt. Wir können auch stark davon ausgehen, dass die DFL-Gremien sich nicht um eine Antwort drumherum gewuselt bekommen. Und wenn man sich so gerade mal anguckt, wer gerade im DFL-Präsidium sitzt, dann kann man da auch schon mal eine leichte Tendenzentwicklung wahrnehmen, wohin es eventuell gehen könnte. Ich glaube aber bei dem, was du ansprichst, selbstverständlich. Auf der einen Seite hat man eben, böse gesagt, den Staat, ne, oder besser gesagt eigentlich seine Gewaltapparate, insbesondere mit der Polizei, gerade aktuell sehr stark, eigentlich schon seit November auf dem Kriegsfuß mit den deutschen Fanszenen. Und dass das sich abschwächt, das natürlich müssen wir nicht drüber reden. Dafür ist in letzter Zeit erstmal zu viel passiert. Man merkt eben auch, der politische Druck wächst auch. Was ich aber dagegen halten wollen würde, dass, sagen wir mal, ne, fernab einzelner Brennpunkte, vielleicht haben einige Leute das im Kopf, Hertha, Ostkurve, Anfang des Jahres, beim Spiel Hertha gegen Schalke, wo es da auch ordentlich geknallt hatte und die Polizeieinheiten definitiv dann nicht deeskalierend unterwegs waren, gab es natürlich auch eine starke Ausschreitung dann beim Spiel Magdeburg gegen Dresden, auch das ja bundesweit in Schlagzeilen. Und du sprachst es ja an, beim Kicker haben jüngst Reul und, jetzt fällt mir gerade der sächsische Innenministername nicht ein, Schuster, auch ein CDU-Kollege, ja wirklich ein bemerkenswertes Interview gegeben, wo sie auch nochmal klar gemacht haben, dann im Fahnenkreuz stehen eben auch organisierte Fans und Vereine und Verbände, die da irgendwo sich vor den Karren spannen lassen würden. So wäre das deren Meinung. Und ich glaube, das kann dann doch auch schon auf einen kleinen Lichtblick auch hindeuten, weil ob wir wollen oder nicht, diese Kämpfe, die werden uns aufgezwungen. Sie werden uns vom Politischen aufgezwungen und die Fanbewegung reagiert darauf, nämlich indem sie sich blöd gesagt konstituiert. Ne? Wir hatten das erste Mal seit 15 Jahren eine bundesweite Fandemo im November in Leipzig. Und wir haben auch seitdem, muss man mal auch ehrlich sagen, zwar ein, zwei Monate Leerlauf gehabt, aber ansonsten in den großen Fanstrukturen, das meine ich jetzt nicht nur auf Ultraebene mit diesem Fanszenen Deutschland Zusammenschluss, sondern auch mit unserer Kurve und anderen auch Organisationen, die standortübergreifend sind, da arbeitet man schon stark zusammen und merkt, dass, naja, man muss eben auch dann anfangen, politisch auch dagegenhalten zu können. Und dass das funktioniert, naja, vielleicht hat da die EMK auch ein bisschen Aufschluss drüber gegeben, weil ich weiß nicht, wie dein Eindruck war. Meiner war, die DFL hat sich so stark bewegt wie lange nicht mehr. Und zwar nicht zugunsten der bürgerlichen Sicherheitspolitik, sondern eher zugunsten der deutschen Fußballfans. Und dass das jetzt die deutsche Innenpolitik auch ein bisschen aufregt, das ist ja dann auch erwartbar gewesen, ne? Der Konflikt spitzt sich zu, wenn man will.
Ja, genau, das meine ich eben. Aber ich sehe, also Politik ist ja das Aushandeln des Kompromisses. Da müssen wir jetzt gar nicht in Habermas denken. Das kann man auch einfach mal so ganz platt formulieren. Und da sehe ich halt ehrlicherweise von Seiten der Fans keinerlei Schritte, irgendwie auf einen Kompromiss zuzugehen, sondern ich sehe nur harte Denkverbote und das werden wir nicht akzeptieren, das werden wir nicht akzeptieren. Und ich verstehe das total, weil ich verstehe das sowohl emotional als auch sachlich, weil ich nämlich auch vieles, was den Fans vorgeworfen wird, für komplett übertrieben halte. Und dementsprechend, auf was sollst du dich zubewegen, wenn du mit einem ungerechtfertigten Vorwurf konfrontiert wirst? Wenn eben zum Beispiel so getan wird, es sei unsicher, in ein Stadion zu sein und so weiter und so fort. Und die DFL hat sich positioniert, aber dieses Interview, das ist ja kein Zufall, dass das jetzt vor der Innenministerkonferenz im größten Fußballmedium Deutschlands erscheint, sondern das ist ein Signal und das ist das Signal, ihr müsst jetzt liefern, ansonsten drehen wir die Daumenschraube an und welche Daumenschraube ist es? Die Polizeikosten. Da hat einfach jetzt die IMK, hat da die Vereine am Säckel und wir beide wissen, wenn es um Geld geht, dann bewegen sich auf einmal alle, denn das ist das Allerwichtigste in unserer Welt. Deswegen, also ich habe es nicht als Lichtblick verstanden, dieses Interview. Ich dachte mir eher, das war der Klaps auf die Hände oder der Arschtritt Richtung DFL und Vereine. Wenn ihr euch nicht irgendwie bewegt, dann werden wir hier andere Seiten aufziehen. So habe ich gelesen.
Ich sag dir auch ehrlich, in der konkreten Entwicklung der nächsten Monate wirst du schon auch recht haben. Als Fußballfan, wie aber auch, blöd gesagt, irgendwo als Wissenschaftler ja in dem Ganzen, bin ich da aber tatsächlich auch schon auch, ja, zumindest da frohen Mutes, als dass ein Interessengegensatz dadurch auch klar wird, der sonst oftmals sich eben versteckt. Eben genau in dem, naja, wenn wir nur alle größtmöglich gut zusammenkommen, dann werden wir schon was hinbekommen. bei der aktuellen Problemlage skizziert sich da das eben anders. Die bürgerliche Sicherheitspolitik, die bürgerliche Innenpolitik, und damit meinen wir jetzt allen voran mal die CDU-Innenminister der Bundesländer allen voran. Ein paar SPD-Innenminister fallen uns auch noch ein, die da auch mit reingehen und diese Linie auch verfolgen. Natürlich ist das sachfremd. So, bei der IMK-Demo hieß es ja auch und rundherum bei den Aktionsspieltagen immer, oh, der böse Populismus der Politik. Und ja, natürlich stimmt das, weil faktisch wissen wir, es gibt kaum eine Grundlage für all das. Ich glaube aber, was dahinter steht, ist ja, wenn Dinge politisch im Fußball durchgesetzt werden und wir die nicht innerhalb des Fußballs begründet bekommen, dann müssen wir uns angucken, wie die Großwetterlage ist. Und damit meinen wir halt die politische Großwetterlage. Und die sieht ja eben gerade nicht danach aus, als dass der, sagen wir mal, auch die Bundesregierung gerade ein Interesse hat. Ne, wir gucken uns mal kurz an, der Zeitraum der letzten Jahre, was ist das? Es ist nicht nur Zeitenwende, es ist Kriegsaufrüstung, es sind wirklich Milliardenkredite, die in Rüstung reingesteckt werden, in die Bundeswehr, auch in die Infrastruktur, aber da ja natürlich einem auch damit verbunden, dass auf der einen und anderen Seite sozialer Kahlschlag herrscht, was ja Fußballfans auch mitbekommen. Nicht nur in Sachsen stehen Fanprojekte mittlerweile vor finanziellen, ja, sagen wir mindestens mal Schwierigkeiten, weil dort die Bundesländer die Hälfte der Finanzierung beisteuern und da eben auch kein Interesse mehr dran sehen und das halt als Posten sehen, wo eingespart werden soll. Und immer da, wo Präventionsarbeit quasi keinerlei Geld mehr bekommt, was im sozialen Kahlschlag eben, das meint ja auch genau sowas. Jugendzentren werden eingestampft, Fanprojekte werden wenigstens, also mindestens mal nicht mehr so gut finanziert. Es müssen Stellen abgebaut werden. Das bedeutet, dass der insgesamte Fokus weniger auf Prävention liegt als auf Law and Order. Und das ist eigentlich jetzt genau die Situation, in die wir reinrutschen. Und da sage ich dir auch ehrlich, finde ich es als Fan schon auch nicht verkehrt, dass man mal ein bisschen stärker auch eben den Gegensatz aufgezeigt bekommen. Mit was für Interessen kommen eigentlich die bürgerlichen Politiker, die Innenpolitiker rein? Ne? Du sprachst es an, jetzt gerade mit der Sportministerkonferenz, die ansteht. Was will man da eigentlich bezwecken? Und wie kann man da darauf eigentlich reagieren? Weil so viel mehr kannst du ja eigentlich gar nicht abgeben, auch an Rechten. Da sieht man ja dann auch auf der anderen Seite, das als letzter Punkt nur, die Fans haben sich organisiert und ja auch an Streitthemen. Also wenn wir daran denken, dass es mittlerweile eine regional, aber bundesweit ja irgendwo vernetzte Organisationsstruktur gibt zur Abschaffung der Verbandsstrafen bezüglich Pyrotechnik, dann ist auch das natürlich ein klarer politischer Ausdruck der deutschen Fußballfans, die es so vor 10 Jahren nicht gab, als man nur eine reine Legalisierung forderte. Das heißt, auch hier merkt man natürlich, ist es das, was du sagst, hier knallt es immer mehr aufeinander. Und natürlich werden die nächsten Monate da überaus spannend werden. Aber wie die Kompromisse dann aussehen und ob man nicht da schon vorgreifend sich überlegen sollte, wie man auch als Fans wieder einen Schritt drauf gut zugehen sollte, da stelle ich mir als eine interessante strategische Überlegung auch vor. Wahrscheinlich auch was für eine eigene Folge, habe ich mir gerade gedacht. Ne?
Wir können nicht einfach nur über Fußball sprechen, wir zwei.
Hm? Ja, ich merke auch, ja.
Ach verdammt, ich muss da noch eine Folge zu machen. Ich habe da so viele Gedanken zu und ich sehe da so viele Probleme. Okay, gut, aber das machen wir irgendwann mal anders. Wir wollten ja eigentlich über Union sprechen und wir können ja auch mit viel, viel besserer Laune über Union sprechen, als es eben vor diesem Spiel in Freiburg aussah. Und die Spielbesprechung, die ist ein bisschen zu kurz gekommen in der Sendung, die wir jetzt am Sonntag aufgenommen haben, aus verschiedenen Gründen. Deswegen, wenn du magst, du hast es ja auch verfolgt. Wie hat dir denn Union in diesem Spiel gefallen? Und ist es jetzt das magische Wort Viererkette, das die Erklärung dafür ist, dass man diesen Sieg eintüten konnte? Oder was hat da geklappt an diesem Nachmittag, Spätabend, frühen Abend, was in vielen anderen Spielen jetzt nicht geklappt hat in der Rückrunde?
Es wäre, glaube ich, mein persönlicher Wunsch, dass wir das hier auf die Viererkette rückführen können. Denn, also, da muss ich auch ehrlich sagen, aber da bin ich wahrscheinlich auch irgendwie ein komischer Unioner, dass ich da doch auch eher so auf Ballbesitz getrimmt bin und eher auch schon eine Spielweise präferieren würde, die eher an ein 4-3-3-System rangeht. Dass das jetzt natürlich auch unter einem Baumgart-Fußball, selbst mit Viererkette, dann auch nicht so aussieht, war zu erwarten gewesen. Ich bin aber auch ehrlich zu dir, ich war wahnsinnig überrascht davon, dass die defensive Stabilität vor allen Dingen in der ersten halben Stunde gut aussah, gut funktionierte, dass man gut reingekommen ist. Das hätte ich erstmal so nicht gedacht, gerade eben dadurch auch, dass Querfeld raus ist, dass Late verletzt fehlt. Das sind ja eigentlich auch genau solche Spieler, wo du sagst, da hängt auch die defensive Stabilität gerade auch in der Strafraumverteidigung dran. Aber dass das nicht funktionierte, das hat ja eigentlich das Spiel davor gegen Werder Bremen zu Hause vergangenes Wochenende auch gezeigt. Also ja, so ein bisschen zum Haare raufen eigentlich gewesen. Und dann waren gerade die Offensivaktionen der ersten 10, 15 Minuten doch auch so ein Lichtblick, wo ich mir dachte, ich habe lustigerweise auch vorhin nochmal das Spiel mir im Real Life angetan, obwohl ja man auch sagen kann, die ersten 80 Minuten sind zu vernachlässigen. Aber die ersten 10, 15 Minuten waren echt nicht verkehrt. Natürlich ist es das gewohnte Union-Spiel. Man versucht es immer wieder sehr stark mit langen Bällen nach vorne. Auf André Ilic hat er seinen Zielspieler, der für mich auch eine gewisse Erinnerung auslöst an Spieler wie Sebastian Andersson oder Sebastian Polter, falls die Leute die noch kennen. aber genau das, ne, 1,90 kannten, die Bälle festmachen und noch verteilen können. Und dass das dann wiederum auch in einer leicht anderen Staffelung, dass man also quasi nicht einfach bloß zwei Flügelverteidiger hoch und runter rennen hatte, sondern mit einer Viererkette, links Derek Köhn, rechts mal Trimmel endlich wieder von Beginn an und davor quasi nochmal zwei Flügelstürmer setzen konnte. Da hat man schon auch gemerkt, dass dann auch so, ja, sagen wir mal, der Spielaufbau mit langen Bällen auch besser funktionieren kann. Aber je länger das Spiel am Ende auch ging, desto, also sag da gerne auch deinen Eindruck. Für mich wirkt das schon so, als wenn man dann auch relativ schnell wieder in alte, bekannte Muster auch zurückgefallen ist. Das Anlaufverhalten war mir nicht aggressiv genug. Da war man doch auch wieder häufig einen Schritt zu spät, was, also sag ich dir ehrlich, das ist aber auch so persönlicher Makel vielleicht auch, dass ich da immer leichte Anfälle bekomme, wenn man dann so in der Zentrale vor der letzten Kette einen entscheidenden Zweikampf verliert oder einen Spieler nicht zugelaufen bekommt, dass genau das für mich eigentlich auch, das will ich nicht sehen als Zuschauer, da kriege ich leichte Anfälle. Das bleibt natürlich drinne. Man hat auch am Anfang gemerkt, Union hat deutlich höher gestanden als zuletzt, auch im Pressing wieder ein bisschen mehr nach vorne versucht, aber auch das, ja, das ist dann erstmal so zerlaufen. Es war am Ende kein schlechtes Spiel, aber am Ende muss man auch einfach sagen, es war vielleicht auch einfach mal das Spielglück, würde Urs Fischer sagen, dass wir endlich mal in der Nachspielzeit kein Gegentor kassiert haben, sondern mal eins geschossen haben.
Schlussendlich hattet ihr da auch ein bisschen Spielglück. Ja, also so sehe ich es ehrlicherweise schon auch. Also ich finde, dass Union hier mit 3 Punkten besser wegkommt, als es gespielt hat. Will aber nicht sagen, dass es unverdient ist, weil du kannst ganz viele Dinge loben an dem Spiel. Ich finde aber, dass ein Punkt gerechtfertigt gewesen wäre, weil man es eigentlich wirklich ganz gut geschafft hat, den SC Freiburg zu minimieren auf viele Dinge. Und da hat die Viererkette geholfen, weil Freiburg spielt halt gerne mit so Doppelungen auf den Flügeln, also dass eben der Außenspieler und der Flügelverteidiger, dass die halt oft in einem Spiel und Geh oder irgendwie miteinander zusammenspielen und da hast du einfach eine klare Zuordnung. Hättest du gar nicht unbedingt gebraucht, glaube ich, denn in dem 5-3-2, was Union sonst so oft gespielt hat, haben sie es ja mit Verschieben auch oft genug hinbekommen, den Flügel zuzumachen. Aber so war es ein bisschen klarer, glaube ich, organisiert. Und es hat halt wahrscheinlich auch einfach mit den Ausfällen zu tun gehabt, dass er sich gedacht hat, na gut, ich habe jetzt nicht 3 Innenverteidiger, dann stelle ich jetzt halt um. Und ehrlicherweise, also Burcu war das ja, der ist oft mit Treu, dann also musste oft mit Treu mitgehen. Und dann war es ja dann auch eine Fünferkette. Also deswegen, Steffen Baumgart hätte die ganze Diskussion hier schon wieder gehasst, wenn wir allein über Viererkette gesprochen hätten. Aber ich finde, dass das eigentlich gut geklappt hat, dass aber halt Union logischerweise auch ein bisschen das Glück auf seiner Seite hatte. Ich finde, man hätte eventuell auch Strafstoß geben können bei der Szene, wo sich Matteo Raab auch verletzt hat. Und das, was du gesagt hast, dass man so alte Probleme auch gesehen hat, das war halt vor allem dann, wenn Freiburg es geschafft hat, ins Zentrum reinzudribbeln. Und das hat halt Mansambi ungefähr 6 bis 8 Mal gemacht in diesem Spiel, dass er halt einfach da hingedribbelt ist, wo sonst der dritte Sechser stand. Und du dann auch gemerkt hast, dass Haberer sich umgeguckt hat und sich gesagt hat, ach so, stimmt, da ist ja gar keiner, Mist, da muss ich jetzt hin. Und dann war er halt einen Moment zu spät. Aber insgesamt fand ich, war es ein gutes Spiel. Und insgesamt finde ich das auch erstaunlich, dass das Union immer wieder schafft. Also wie oft dachte man schon, jetzt geht es dahin bei Union. Jetzt wird vielleicht der Spielstil vom Gegner bestraft oder das Spielglück ist nicht mehr da oder generell Leute, die Steffen Baumgart doof finden, bekommen jetzt endlich ihr Recht. Das dachte man schon so oft und nach diesem Werder-Spiel hätte es ja wirklich so sein können. Ich meine, dann habe ich Kontakt zu dir aufgenommen, habe gesagt, ey, meinst du nicht, wir sollten mal über Union sprechen nach dem Freiburg-Spiel, weil es dann eben auch in der Tabelle nochmal hätte enger werden können. Aber wie so oft hat es Union geschafft und wie so oft ist dann das Wie, also ob es jetzt quasi alles zu 100% statistisch verdient war und so weiter, ehrlich gesagt, völlig egal. Union ist halt Union und Union gewinnt Spiele, wenn es muss. Und das, finde ich, hat gut geklappt. Und ich glaube, das hätte gegen Werder auch schon klappen können. Werder war halt so eine krasse Ausnahme von der Regel. mit dem Platzverweis, mit den Gegentoren nach Standards. Ich meine, was war das? Das ist also selten so ein Unionsspiel gesehen. Und das zeigt aber ja eigentlich schon, wie stabil Union ist, sogar in dieser schlechten Rückrunde. Denn keins der Ergebnisse, bis auf das 0-3 zu Hause gegen Dortmund, war ja klar. Alles andere war im Abstand von einem Tor, was Union gespielt hat. Und das zeichnet halt dieses Team immer noch aus. Jetzt ist aber halt dann die Frage, wie schafft das Steffen Baumgart aktuell? Und gibt es dann doch noch irgendwas, was in dieser Saison anders ist als in allen anderen Erstligasaisons, die wir gesehen haben?
Das ist eine spannende Frage. Ich würde direkt beim Freiburg-Spiel nochmal kurz bleiben wollen, weil das, was du auch gerade angesprochen hattest mit dem Freiburger Flügelspiel und wie Union dann eben auch durch eine, sagen wir mal, durch diese vermeintliche Viererkette hinten dann auch nochmal mehr Zuordnung auch hatte. Ich glaube, das ist eigentlich auch einer der entscheidenden Punkte, meiner Meinung nach, dass dann so ein Spiel wie das am Sonntagabend dann eben auch so ausgehen kann. Ne? So vom Gefühl her, für die Spieler ist es wahrscheinlich ein bisschen klarer, es ist auch wieder ein bisschen einfacher, weil du eben nicht immer nur diese Mannorientierung durch den Raum einfach mitziehen musst, sondern eben gerade auf dem Flügel mit zwei Spielern halt auch einfach konsequent da bist. Entweder geht ein Innenverteidiger noch mit raus, situativ, oder eben einer der beiden Sechser, wo ich aber auch ehrlich sagen muss, und das hat man auch gemerkt, dass dann, ich glaube, 64. Minute war es, Alex Kral dann noch eingewechselt wurde und man dann wieder auch drei klare zentrale Mittelfeldspieler hatte. Das scheint schon auch wieder geholfen zu haben. Also das scheint auch eine Routine, die man in dieser Saison, dieser Mannschaft nicht mehr rausbekommt. Ich glaube, ansonsten ist für mich immer noch einer der prägenden Punkte diese Saison. Ich meine, es ist ja auch schon gefühlt viel drüber gesprochen worden. Gerade auch in Unionkreisen hat man sich da echt ausgekotzt mittlerweile. Aber gerade der Stürmer Andrej Ilić ist ja schon auch eine, also da scheiden sich die Geister extrem dran. Weil klar ist, dieser Unioner Fußball, wir müssen ihn jetzt, ich glaube, wir sind jetzt ja schon in der 7. Erstligasaison. Wahnsinn. Da müssen wir nicht mehr viel grundlegend drüber sprechen. So die Leute, die es interessiert, die wissen, was da taktisch auf dem Feld passiert. Das ist halt eben nun mal Unioner Effizienzfußball, der irgendwo auch mit dem Geschäftsmodell des Vereins eben auch zusammenhängen muss, aber ganz stark davon abhängig ist, dass vorne mindestens mal eine durchschnittliche Effizienz so an Toren auch rauskommt. Andrej Ilić ist ja das komplette Gegenteil davon, nachdem er jetzt vor 3 oder 4 Wochen beim Auswärtsspiel beim HSV endlich mal seine erste Bude die Saison gemacht hat. Ja. Habe ich mir aber vorhin auch nochmal angeguckt. Das ist mal ein Expected Goals Wert, der haut mich auch noch weg, ne? Mit einem geschossenen Tor und ich glaube 7,82 Expected Goals.
Inzwischen sind sogar 8,43 laut Opta. Also.
Also ich glaube, gerade in der ersten Bundesliga, da gibt's keinen Spieler, wo Realität und Expected so weit auseinanderdriften. Und ich glaube, das ist natürlich auch schon ein starker Punkt, der dann eben auch darauf verweist, warum es bei Union diese Saison nochmal ein bisschen hapeliger lief, als beispielsweise in der Vorsaison, wo man ja eben auch am Ende mit 40 Punkten, aber doch auch relativ stabilisiert nach diesem beinahe Abstieg in der Saison 23/24 dann auch schon wieder so Fahrwässer erreicht, wo man sagt, naja, das ist dann halt eben auch genau das, wo Union gerade hingehört, ne? Also die Frage, ob diese 3 Jahre Europa-Ausflug eben auch nur genau das waren, ich glaube, die ist beantwortet. Und Union sucht da gerade als ganzer Verein auch in der Identität etwas, was so, ja, das Mittelfeld in der Bundesliga ausmacht. Ne? So, man will ab und an vielleicht mal nach oben schnuppern, aber vor allen Dingen geht es darum, was Urs Fischer die ersten 4 Jahre in der ersten Liga diesem Verein eingeprügelt hat. Klassenerhalt, sonst nichts.
Ja gut, aber lass mal kurz bei Andrej Ilić bleiben. Also tatsächlich gibt's in den europäischen Top 5 Ligen gibt es keinen Stürmer, bei dem eben die Differenz so groß ist zwischen geschossenen Toren und Expected Goals. Er wird dich gefolgt von Mois Ken tatsächlich von Florenz. Da geht's aber darum, ob er 15 Expected Goals oder 8 Tore, wie er wirklich geschossen hat. Also ob das sind quasi dann leicht andere Werte. Aber jetzt ist das ja durchaus eine interessante Frage, wie man das bewertet. Denn auf der einen Seite ist Andrej Ilić ein Spieler, der mit vielen seiner Eigenschaften wie die Faust aus Union-Auge passt. Also er ist groß, er ist ein Zielspieler, er macht die Bälle besser fest als ganz, ganz viele andere. Der hat manchmal Momente mit drin, da sieht er aus wie Dennis Undav. Und der ist da vielleicht nach Harry Kane der Goldstandard in der Liga. Hätte ich fast Harry Kane vergessen, das wäre ein bisschen peinlich gewesen an der Stelle. Aber natürlich kommst du nicht dran vorbei, dass er eben im Verwerten dieser Chancen in dieser Saison wirklich nicht gut ist. Jetzt habe ich aus einem Buch von Christoph Biermann, die Tabelle lügt immer, habe ich gelernt, in der Regel gleicht sich der Expected Goals Wert immer an. Also Das ist schon eigentlich ein ganz guter Indikator dafür, wie viele Tore man schießen sollte. Und die Top-Stürmer, die erfüllen ihn halt immer und überperformen ihn eher. Und schlechtere Stürmer, die kommen da eben häufiger nicht ran. Wo ist jetzt dann André Ilić einzuordnen? Also ist es eine statistische Anomalie oder liegt das vielleicht auch an den Situationen, in denen er zu seinen Torschüssen kommt? Also fehlt ihm vielleicht auch der für ihn passende Gegenpart in der Offensive?
Du sprichst es an. Das wäre nämlich auch genau meine Vermutung und würde bei mir dann auch Fragezeichen für diese Saison auch direkt einsetzen, warum einzelne Spieler wie beispielsweise in Livan Bocu, der hatte jetzt erst gegen Freiburg, das war sein dritter Bundesliga-Einsatz diese Saison. Und das wäre für mich eigentlich genau einer dieser Konterparts, die sehr wichtig sind. Ich meine, auch da muss man bei Union ja nicht lange in die Historie zurückblicken. Gerade die Champions-League-Saison ist ja eben mit Taiwo Avoni als klarer Zielstürmer verbunden mit einem Geraldo Becker, der drumherum wirbeln konnte. Da sind eigentlich Mechanismen auch da, die immer noch, einige Spieler von damals sind ja auch immer noch im Kader, nehmen ja auch heute noch führende Rollen ein. Das wäre eigentlich genau für mich so eine Art Idee, wie man sowas dann auch auflösen könnte. Und damit geht's genau in die Richtung, die du auch schon angedeutet hast. Für mich ist Ilić auch so ein bisschen Opfer der Umstände bei Union, wie sie viele Offensivspieler halt immer wieder sind. Das ist ja halt eben, wenn man auf die Blanko-Zahlen guckt, die sich ne, für Offensivkräfte am Ende immer in Tore und Assists erstmal ummünzen, da ist man bei Union noch nie gut weggekommen. Aber das, was André Ilić gerade macht, das ist, du sagst es und ich sehe es, Ich empfinde es im Stadion genauso, wie wenn man es dann irgendwie später in der Woche sich auch nochmal versucht, über, weiß ich nicht, Football Ref oder so dann auch nochmal zu vergegenwärtigen, wie es um diesen Spieler herum aussieht. Eigentlich macht er extrem viele Bälle sehr gut fest. Er kann sehr schnell auf engstem Raum auch noch sich gut befreien. Auch gegen Freiburg hatte man das wieder gesehen. Das müsste so 20., 25. Minute gewesen sein, genau. Wo er den Ball so schön runterpflückt und quasi direkt auf rechts legt, um direkt den Abschluss zu suchen. Das ist eigentlich doch genau das, was du bei so einem Stürmertypen auch suchst. Und dass das nicht immer funktioniert oder dass das dann eben auch mal davon abhängig ist, dass man mal wieder auch einen guten Lauf startet, ist für mich auch sonnenklar. Aber die Unterstützung fehlt da am Ende dann auch wirklich sehr stark. Weil, und da muss man auch mal ehrlich sein, was Union diese Saison übermacht, ist ja, neben dem einen Fokus, der immer schon ist, ne, Umschaltspiel, ist halt auch wieder eine stärkere Betonung dessen, was wir irgendwie mit langen Bällen jetzt beobachten. Und so lange Bälle auf halb links auf Ilić, so ich glaube, das kann mittlerweile auch jeder Union-Fan irgendwie so runterbeten und wird man so 10, 15 Mal pro Spiel sehen, dass das natürlich kein idealer Einsatz des Spielers ist, wenn rundherum die Laufwege offensichtlich nicht immer klar sind oder auch die Spielertypen auch immer noch nicht so wirklich gefunden sind, so zumindest mein Eindruck für diese Saison, wie man rumwirbeln lassen könnte. Dann kommt halt eben auch sowas raus, soll aber eben auch nicht entschuldigen. Und ich glaube, das ist ja auch so eine Sequenz, die, sagen wir mal, auch so ein bisschen sinnbildlich für Ilić Saison war, beim Auswärtsspiel beim HSV von einem knappen Monat. Ich glaube, stand es da noch 0-0 oder ja, kam 1-0 für den HSV? Es stand 0-0 und Ilić geht am Keeper vorbei und trifft das leere Tor nicht, weil er sich von der Grätsche des gegnerischen Innenverteidigers irritieren lässt. Das ist auch einfach bitter.
Ja, das war es wirklich. Umso schöner war es dann für alle, die nicht HSV-Fans waren in diesem Spiel, dass er dann noch getroffen hat. Also ich habe zwei Gedanken dazu. Zum einen finde ich, dass man an dieser Saison wirklich ganz gut erzählen kann, dass dieses Narrativ, das es auch durchaus auch hier im Rasenfunk gab, der Urs Fischer Union-Fußball sei so einfach, vielleicht doch nicht ganz so einfach ist, weil es ist bemerkenswert, wie er es innerhalb kürzester Zeit bei Mainz 05 geschafft hat, wieder so ein Pärchen zu finden aus Stürmern, das gut miteinander zusammenspielt, nämlich Philipp Tietz und dann Geraldo Becker oder Silas. Gut, der Letztere hat sich jetzt verletzt, aber du hast da ganz ähnliche Momente gesehen und du konntest aber wieder sehr gut sehen, das hängt damit zusammen, dass Laufwege aufeinander abgestimmt sind, damit das quasi klar ist, was jetzt passiert. Das ist das eine. Und das andere ist die Frage, aber natürlich, gibt es jetzt nicht den richtigen Partner für André Ilić im Kader oder ist der in einer Formkrise? Ich meine, allein nach Spielminuten her ist Elias Ansah der Spieler, der ungefähr gleich viel auf dem Feld stand wie André Ilić.
Und auch bei Ansah muss man sagen, verdammt guter Start in die Saison natürlich. Auch, ich glaube, direkt mit dem Doppelpack auch reingestartet. Das ist ja eigentlich das, was man sich wünscht, gerade auch für einen jungen Spieler. Aber eben dann auch die Frage, das wirkte für mich dann auch über die ganze Saison auch so, ob Ansah und Ilić im Profil nicht sich auch ein bisschen zu sehr auf den Füßen stehen. Auch Ansah hat sowas von einem Tank. mag vielleicht, weiß nicht, ob das nicht so wirkt, ne, aber auch Ansa ist ja knapp um die 1,85, 1,90. Auch jemand, der dann auch, ich weiß nicht, für mich auch ab und an mal so ein bisschen Taiwo Awoniyi-Vibes gegeben hat, weil du merkst diese Athletik wirklich in jedem noch so kleinen Schritt bei diesem Spieler. Aber das, was du sagst, ist, glaube ich, dann auch, naja, vielleicht ist es dann die Tempofrage auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch eine klarere Rollenverteilung. Die war für mich jetzt auch in dem Freiburg-Spiel nicht immer ganz klar, weil auch da sieht man, du hast halt die Möglichkeit mit Illich und Ansa, dass quasi der Zielspieler wechselt, aber du hast auch gemerkt, dass dadurch nicht immer klar ist, wie der andere der beiden Zielspieler darauf auch reagieren soll, beziehungsweise wie die Laufwege auch der Flügelspieler dann darum herum sich ausgestalten. Mhm. Und das wäre für mich dann eher so eine Frage von, wir hatten es jetzt mit Livan Burcu, man könnte auch einen Wu Yong-Jong auch nennen, so, das wären ja auch eher so ein Spieler, der dieses Tempo auch mitbringen könnte, auch die Dribbelstärke, die du wahrscheinlich auch brauchst, zumindest wenn man wieder diese Zweier-Kombi sucht, à la Urs Fischer-Stil. Ja, da werde ich auch diese Saison, glaube ich, nicht mehr ganz schlau draus. Habe hier aber, glaube ich, auch schon meine Hoffnung durchklingen lassen, dass Livan Burcu gerade eben auch nach seinem Stint bei Magdeburg da für mich doch auch so etwas wie ein Hoffnungsträger sein kann. Und mich das ehrlicherweise aber auch schon wieder aufregt, weil das ist auch eine Thematik, die war damals schon unter Urs Fischer, als Jamie Leveling die eine Saison bei Union war. Mhm. Und man sich die ganze Zeit geärgert hat, dass dieser Spieler am Ende zu so wenig Einsätzen kommt. Und ich glaube, dass für niemanden überraschend war, dass er am Ende bei Stuttgart auch so durchgebrochen ist. Aber vielleicht zählt auch dazu manchmal nicht nur die Frage des Spielstils, wobei Union ja auch relativ, das heißt, klar ist, worauf man sich einlässt, du sprichst es an. Die Frage, sagen wir mal, des einfachen Urs Fischer-Stils, den dann auch immer wieder neu zu etablieren, so, das merkt man schon. Das ist eben auch eine Schwierigkeit und das ist auch nicht von 0 auf 100 gemacht für eine Mannschaft, wenn sie auch gerade wieder in einer Krise ist. Auch wenn es bei Mainz gerade extrem gut angelaufen ist, weil Urs Fischer auch da ist, aber so, man merkt, bei Union frisst sich dieser Stil ja lange auch nach Urs Fischer auch weiter durch und hat ja auch immer wieder, man hatte immer wieder diese Versuche von, ach, wollen wir nicht doch ein bisschen mehr auf Ballzirkulation setzen, die ein bisschen mehr ist, außer langer Ball zum Zielspieler nach vorne, wir machen den fest, keine Passsituation möglich, also wird wieder nach hinten gereicht der Ball und dann geht's wieder von vorne los, sondern mal eine etwas sinnigere Ballzirkulation auch im Mittelfeld. Aber ja, das scheint dann eben auf Kosten dessen zu gehen, was dieses spielerische Korsett auch gerade im Spiel auch gegen den Ball dann eben auch ausmacht. Und ja, ich gucke da aktuell rauf und denke mir, es gibt einige Spieler, auf die man viel Hoffnung hätte setzen können. Auch Andras Schäfer ist für mich immer noch so ein Goldjunge, wo es hört sich auch blöd an, ne? Der ist so alt wie ich, aber als der vor 5 Jahren zu uns gekommen ist, war immer schon so, ach Mensch, unser Goldjunge, vielleicht wird aus dem mal so ein Grischa Prömel. Aber auch hier, vielleicht ist es eine Mischung aus dem, wie die taktische Entwicklung von Union in den letzten Jahren aussah und aber auch dem, dass die Spieler selber halt eben vielleicht dann auch ja nochmal einen Standortwechsel auch brauchen, um dann eben zu funktionieren. Wie dann eben bei Jamie Leveling, wer weiß.
Ich meine, viel hängt ja auch wirklich mit Einzelmomenten innerhalb einer Saison zusammen. Also Verletzungen haben auf jeden Fall eine Rolle gespielt bei Union. Vielleicht auch so Elemente, wie das bis zum Schluss der Transferperiode nicht immer klar war, welcher Innenverteidiger spielt jetzt noch bei uns in dieser Saison. Also das muss kein Thema gewesen sein, aber es kann ein Thema gewesen sein. Und dann addieren sich so Sachen manchmal übereinander auf. Aber wir versuchen ja hier im Rasenfunk und auch eben in Sendungen wie dieser hier dann so ein bisschen die Zwiebel zu häuten wie Günter Grass und so ein bisschen auf die verschiedenen Ebenen klar zu machen. Und was ich mir nochmal überlegt habe, auch jetzt nach diesem Freiburg-Spiel, eben lustigerweise durch die Umstellung auf Viererkette und weil ich eben gleichzeitig weiß, über nichts redet Steffen Baumgart weniger gerne als über solche Fragen. Viererkette oder Fünferkette. Ich habe mir dann nochmal die Frage gestellt, ist das eigentlich Steffen Baumgart-Fußball, den Union in dieser Saison spielt? Denn in meiner Erinnerung war Steffen Baumgart beim 1. FC Köln ein Trainer, der zwischendurch ein brutales Pressing hat spielen lassen. Natürlich auch ein Umschaltfokus, aber da wurdest du zumindest in manchen Phasen des Spiels enorm unter Druck gesetzt. Beim HSV hatte ich es dann nicht so wirklich im Blick, also habe nicht so viele Spiele von gesehen. Und wenn ich mir jetzt aber Union angucke, ich meine, du weißt das, dir brauche ich den Wert nicht vorlesen, aber beim PPDA, also Passive Per Defensive Action Wert, da sind nur noch Gladbach, Heidenheim und St. Pauli sind quasi passiver als Union. Also man spielt das gute alte Unioner Mittelfeldpressing, das eben Urs Fischer perfektioniert hat, wie kaum jemand vor ihm in dieser Formation. Das haben ja alle dann irgendwann auch mal versucht zu kopieren. Also Wie würdest du auf diese Frage antworten? Glaubst du, das ist Steffen Baumgart-Fußball, den wir gerade sehen? Oder ist es Union-Fußball und Steffen Baumgart musste sich auch Union beugen und anpassen?
Ich glaube, es ist schon Union-Fußball. Und ich glaube, gerade in der Frage, die da auch ein bisschen mitschwingt, wie kann das oder wie kommt das eigentlich, dass dieser Stil mittlerweile auch über zwei Trainerwechsel hinaus immer noch so prägend bei diesem Verein ist, müssen wir auch konstatieren, dass Union natürlich gerade sehr viel Geld auch in die Nachwuchsinfrastruktur auch investiert hat und damit natürlich auch in den letzten Jahren auch Fragen im Verein offen waren mit, was für einen Spielstil wollen wir eigentlich durchpflegen, von unten bis oben, blöd gesagt. Die Übersetzungsquote von der U19 in die erste Herrenmannschaft bei Union war über viele, viele Jahre hinweg absolut grausig. Und das kann natürlich eben auch damit zu tun haben, auch wenn Urs Fischer zur damaligen Zeit sowieso nie ein Freund von jungen Spielern war. Ich hatte es gerade von Jamie Leveling, das ist ja nur eines dieser Bauernopfer gewesen. Natürlich wirst du insgesamt da auch die Frage geklärt haben müssen, was für eine Philosophie will dieser Verein eigentlich auf dem Feld auch durchziehen. Und ich glaube, da ist man schon während der Urs Fischer Jahre ganz klar an ein Rezept gekommen, von dem man jetzt auch erstmal so gar nicht viel stärker abweichen möchte. Ich bin da aber eben auch bei dir. Für mich ist es auch sehr überraschend, weil ich mit Steffen Baumgart trotz all der, sagen wir, negativen Meldungen von manch anderen Fans von anderen Vereinen, wie beispielsweise vom HSV, die schon recht mitleidig und wehleidig waren, dass Union Baumgart eingestellt hatte und schon so meinten, naja, gut, tut mir schon mal im Voraus leid. Ich hatte da auch deutlich größere Hoffnungen, weil genau das, was du beschreibst, ein deutlich höheres, aktiveres Pressing, vielleicht nicht doch auch nochmal eine Note gewesen wäre, die dieser Mannschaft auch gut getan hätte, vielleicht auch nochmal mehr als nur eine andere Note reingegeben hätte, sondern die Möglichkeit eröffnet hätte, vielleicht tatsächlich im Spielstil nochmal stärkere Modifikationen auch vorzunehmen. Dass das jetzt nicht passiert ist, ist wahrscheinlich dann eben auch eine Mischung aus dem, was schon war und dem, wie jetzt auch weiter, blöd gesagt, gewirtschaftet wurde. Auch mit dem Kader. Wenn wir uns angucken, was Horst Held in den letzten Transferperioden gemacht hat, dann muss man ja auch sagen, klar, in einzelnen Spielern wie einem Ansa, finde ich, da merkt man das schon, so da könnte man auch mit solchen Spielern kannst du ein hohes Pressing spielen. Aber in der Breite ist das eben so nicht der Fall. Und das mag natürlich dann eben aber auch mit so Dingen zu tun haben, wo du jetzt keinem Vereinsverantwortlichen irgendwie die Schuld zuweisen kannst. Du sprachest auch an das Innenverteidiger-Dilemma, das zieht bei Union ja schon seit gefühlt anderthalb, zwei Jahren durch, dass Döke und Late eigentlich schon seit, ich glaube, anderthalb Jahren eigentlich immer schon fast weg waren und dann doch geblieben sind und man in der Zwischenzeit sich um solche Spieler wie Leo Querfeld auch gekümmert hatte, aber so dann vielleicht auch an dem altbewährten Rezept dann auch erstmal festhalten wollte, weil eben klar war, mit Spielern wie Döki und Late kann man eigentlich eine defensive Stabilität auch an den Tag legen, die dem Verein auch erstmal vor allen Dingen eins absichert, nämlich den Klassenerhalt. Und ja, das ist am Ende Union als ganzer Verein, das muss man auch nochmal dazu sagen, mag in den Umsatzerlösen mittlerweile ein stabiler Mittelfeldverein dieser Liga geworden sein. Bei den insgesamten Bilanzwerten ist das noch immer nicht der Fall. Und der Verein nimmt in den letzten Jahren und ja aktuell extrem viel Geld in die Hand, um die Infrastruktur nachzuholen. Da geht es einerseits um Trainingszentrum, Nachwuchsleistungszentrum ist schon abgeschlossen. Alle, das wissen ja auch schon einige, das Stadion steht ja eben auch an. Und das, was du dir als Verein zwar mit den Umsatzerlösen, aber eben nicht mit dem Eigenkapital leisten kannst, ist abzusteigen. Das heißt, bei Union steht gerade wirklich alles unter dem Motto Klassenerhalt, eben auch durch die Projekte außerhalb des direkten Sports.
Und die Entwicklung, wir haben es alle miterlebt, aber man muss sich das manchmal nochmal verdeutlichen, die ist wirklich krass. Also innerhalb der 6 Jahre, seit denen die DFL die Wirtschaftskennzahlen rausgibt, hat sich das Rohergebnis fast verdreifacht. Es ging bei 60 Millionen los und wir kamen in der Saison 23/24, das sind die zuletzt gemeldeten Zahlen, sind wir bei 178 Millionen Euro rausgekommen. Natürlich durch Sondereffekte wie Champions League und so weiter und so fort. Aber das ist eben das Niveau, die Entwicklung gewesen, die gleichzeitig ja auch den ganzen Verein mit sich gerissen hat. Also erstmal musstest du personell nachlegen, jetzt legst du infrastrukturell nach und damit erhöht sich aber logischerweise auch der Bilanzposten, den du fix immer hast, also Personalkosten jetzt auch jenseits vom Team und eben Infrastrukturkosten, Kredite und so weiter und so fort. Und das ist eine unheimliche Chance für Union, die man ja auch als solche versteht und auch so nutzt. Aber logischerweise die Fallhöhe wird jetzt eben auch größer, weil du eben im Falle eines Abstiegs noch ein paar Kredite mehr bedienen musst. Ich versimplifiziere jetzt, ist jetzt auch nicht alles kreditfinanziert. Aber um das mal kurz so zu verdeutlichen, was du gerade gesagt hast. Jetzt ist aber ja dann die Frage, man muss das ja nicht problematisieren. Also eigentlich ist es ja schön, einen Spielstil zu haben, der immer noch funktioniert. Da kenne ich so einige andere Bundesligisten, denen würde ich das fast wünschen. Wie blicken denn Union-Fans darauf? Denn was andere Fans und Leute wie ich sagen, ist ja völlig egal. Wichtig ist ja erstmal, wie es die Unionerinnen und Unioner selber finden, wie Union spielt.
Ich glaube, auch da kann man sagen, die lang gehegte Wagenburg-Mentalität ist immer noch aufrecht. Keine Sorge.
Sehr gut.
Wir interessieren uns nicht für euch alle anderen.
Ihr geht auch immer noch nicht zum Fußball, ihr geht immer noch nur zu Union. Sehr gut.
Ja. Aber nein, natürlich ist die Stimmung auch in den letzten Jahren mehr und mehr auf einem normalen Erstliganiveau angekommen. Was ich damit vor allen Dingen meine, ist halt der Erwartungshorizont. Mhm. Also ich erinnere mich, das fühlt sich mittlerweile an, als wenn das wirklich aus einem anderen Leben ist, dass man zur ersten Bundesliga-Saison dastand und noch so war, geil, 34 Spieltage Betriebsausflug, so gucken wir uns das hier mal an. Mittlerweile ist man ja eben doch auch ein gestandener Bundesliga-Verein und das merkt man auch im gesamten Umfeld. Klar hast du in der Fanbasis, bei den Fanclubs, in der Szene wenig Leute, die ein Problem damit hätten, wenn es in die zweite Bundesliga auch wieder zurückgeht. Aber alle sehen natürlich eben auch das, was der Verein in den letzten Jahren eben auch in die Hand genommen hat, um aus dieser Situation auch was Nachhaltiges schöpfen zu können, wenn wir es mal so sagen wollen. Und ich glaube, insgesamt gibt's für mich aber trotzdem auch so dieses Gefühl von, die Leute sind sehr schnell dann eben auch in diesem Spieltagsmodus, auch wenn Union vermeintlich so ein anderer Verein sein soll. Natürlich sind die Leute gefrustet. Und also beim Bremen-Spiel muss man mal auch ehrlich sagen, ich bin mittlerweile ja auch schon seit einigen Jahren Exiler und lebe nicht mehr in Köpenick. Aber zum Bremen-Spiel war ich das komplette Wochenende auch wieder da. Und also so, ich hatte mit einigen Freunden am Freitag schon drüber gesprochen. Das ist eigentlich, es wäre so mit Ansage, wenn Union dieses Ding versemmelt. Ich meine, am Ende ist es ja auch so passiert. Aber die Stimmung ist da nicht gerade großartig und die Leute haben tatsächlich auch vom Spielstil, ich will nicht sagen die Nase voll, aber naja, am Ende gilt auch hier, ne, du brauchst die Erfolgs- und die Glücksmomente, wo du als Fanszene, als Fanbasis insgesamt dich auch wieder dran aufrichten kannst. Weil ob du jetzt 3 Stehtribünen hast oder nicht, die Stimmung passt sich natürlich auch einem solchen Spielstil, ob die Leute wollen oder nicht, es passt sich dem an.
Hm. Ja, und neben den Erfolgsmomenten, die eben kommen oder nicht kommen, da gibt's auch viele externe Faktoren, die da mit reinspielen, brauchst du Identifikation. Also ich habe mir das gedacht, als die Vertragsverlängerung von Christopher Trimmel auf der Jahreshauptversammlung oder Mitgliederversammlung müsste es gewesen sein, dann bekannt gegeben wurde, dass ich, also es ist jetzt meine These, dass das bei Union, glaube ich, noch eine größere Rolle spielt, dass es eben diese Spieler gibt, mit denen du dich identifizieren kannst. Und das kommt eben ganz viel auch daher, wie lange sie schon im Verein sind. Also bei Christopher Trimmel und Frederik Rönnow und Rane Kedira, da mögen wir natürlich auch Dinge in ihrem Spiel, aber vor allem Trimmel, der spielt ja gar nicht immer und trotzdem lieben ihn alle. Sind das auch so die Identifikationsfiguren? Habe ich da jetzt vielleicht noch jemanden vergessen? Und wie glaubst du, wie gut kann Union neue Identifikationsfiguren aufbauen?
Das ist ja schon ein langes Unioner Phänomen. Auch, also meinem, also gut, ich bin 98er Baujahr, ne? Ich gehe seit 2003 zu Unioner, nehme es seitdem so wahr. Aber für diesen Eindruck und dem, was man sich ansonsten durch Gespräche, Erzählungen und irgendwie halt auch textliches Wissen so anlesen konnte, ist es schon auch immer das Gefühl, bei Union kommen gerade diese Identifikationsfiguren, wie du sie nennst, nicht aus dem Bezirk selber, sondern sind eigentlich auch so Reisende, die irgendwann im Laufe ihres Lebens, blöd gesagt, nach Köpenick den Weg gefunden haben, ist dort schön fand, geblieben sind und genau das eigentlich dann eben auch das ausmacht, warum solche Spieler dann eben auch so von uns Fans eben auch so angenommen werden. Ich glaube, gerade was du auch angesprochen hast, die Mitgliederversammlung war es nicht, auf der Christopher Trimmel verlängert hat. Die gibt es nämlich offiziell noch nicht. Die Mitgliederversammlung findet erst irgendwann im Sommer statt. Das war jetzt offiziell wirklich einfach nur diese 60-Jahres-Feier.
Ach ja, stimmt, klar. Ja, sorry.
Genau, wie so manch andere Ostvereine hatten wir ein großes Vereinsjubiläum Anfang des Jahres. Mhm. Ja, ich glaube, also du triffst den Stamm an Spielern, mit dem man sich identifiziert, schon recht gut an. ich bin auch gerade am Überlegen, aber so wirklich, klar, es gibt immer noch andere Spieler, die für die ein oder andere Personengruppe noch mit reinzählen. Du hast es ja vielleicht vorhin gehört, so, dass Andras Schäfer ist schon auch hier mittlerweile jemand, der schon eng im Herzen ist. Der ist ja, glaube ich, auch schon seit, ich würde schon fast sagen, 5 Jahren oder so da. Aber ja, am Ende gilt natürlich da auch so die Mischung des Ganzen. Weil Christopher Trimmel natürlich nicht einfach nur deshalb so beliebt ist, weil er einfach seit Ewigkeiten da ist, sondern eben auch, und ich glaube, da ist ja das Spiel gegen Freiburg auch so ein bisschen eine Lehre, er ist immer noch wirklich eine starke Verbesserung auch fürs Unioner Spiel insgesamt. Das ist ein Flügelspieler, der extrem stark, ja, sorry, bei Flanken ist. Ich weiß, du hast sie. Aber Trimmel ist eben einer der besten Spieler in dieser Liga bis heute. Und ich würde auch sagen, da muss ich auch nochmal auch ehrlich sagen, da hat bei Union auch keiner Bock drauf, über das Alter dieses Menschen zu sprechen, weil er spielt gut. Und ich würde auch behaupten, in der insgesamten Unioner Fanlandschaft würde man auch für diese Saison sagen, Trimmel hat nicht häufig genug gespielt. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass man ihn persönlich gut findet, sondern dass da, glaube ich, auch viele Leute der Überzeugung sind, er würde der aktuellen Spielidee eben auch nochmal ein bisschen, eben ein paar mehr Erfolgsmomente wahrscheinlich pro Spiel auch zusteuern können. Bei der insgesamten Identifikation des Vereins würde ich aber auch nochmal ein Fragezeichen stellen wollen, Max. Einfach nur, weil der Verein ist vor dem Aufstieg von 20.000 Mitgliedern auf 70.000 Mitglieder gestiegen. Und jetzt kann man natürlich als, ne, ich meine, auch ich bin ja so ein Assi, der sagen kann, ich bin da geboren, aufgewachsen, so, jetzt kommen.
Du warst
jetzt
schon da, bevor es cool war.
Richtig, als ich noch in der Grundschulklasse in Köpenick selber Unioner war, da war das noch massiv uncool, als der Verein abstürzte. Aber es soll ja gar nicht so böse einfach nur klingen im Sinne von, ne, jetzt interessieren sich einfach die letzten Jahre mehr Leute in Berlin und im Umland für Union. Das Wachstum der Fans, auch die Identifikation des Vereins, geht, glaube ich, aktuell so mit 2 großen Entwicklungstendenzen einher. Die eine ist, dass so das Brandenburger Umland, böse gesagt, deutlich stärker auch organisierter an Union gebunden wird. Und ich glaube, das ist auch, das kann einem jetzt gefallen oder nicht, aber das ist auf alle Fälle eine Entwicklung, die auch von der ersten Bundesliga auch begünstigt wurde, wo man aber auch sagen kann, das sind Leute, das sind Unioner, die bleiben, egal was passiert. Auf der anderen Seite hast du aber natürlich eben auch viele, die, das soll jetzt nicht blöd klingen, aber es ist ja eben doch häufig so, Opportunitätskosten gedacht, ne, an ein Ticket in der Alten Försterei komme ich seit Jahren nur noch, wenn ich eben auch Vereinsmitglied bin. Und dass diese Zahl von 70.000 Mitgliedern jetzt nicht gerade die wirkliche Basisstärke des Vereins auch widerspiegelt. Ich glaube, so ehrlich darf man auch sein. Das hatte man bei den Stadionaktien gesehen, die Anfang letzten Jahres rausgegeben wurden, wo der Verein nochmal versucht hat, ordentlich Kohle in die Stadion-AG reinzupulvern, um das Eigenkapital aufzubauen, um bessere Kredite für den Stadionausbau zu bekommen. Da hatte der Verein selber in seine Stadion-AG 40.000 Aktien reingespült und dadurch auch ordentlich Kohle reingeprügelt. Ansonsten war der Andrang aber gar nicht mal so groß dafür, dass, ich glaube, die erste Aktienzeichnung war Anfang der 10er Jahre, wenn ich mich nicht ganz vertue. Also auch schon echt eine Weile her und noch zu tieferen Zweitliga-Zeiten, wo dieser Verein war. Und ja, also von dieser großen, vermeintlich deutlich größer gewordenen Fanbasis konnte man da überhaupt nicht profitieren. Und ich glaube, das gibt auch so ein bisschen Bild darauf, dass das, was auch von außen immer wieder mit Union auch projiziert wird und was, glaube ich, innerhalb des harten Kerns, der den Vereinalltag irgendwie ausmacht, die 2, 3, 4, 5.000 Unionerinnen und Unioner, die all das leben, da ist natürlich mittlerweile auch, ich will nicht sagen, dass da eine Diskrepanz irgendwo wächst. Aber natürlich ist auch hier der Fall, dass mit der deutlich gewachseneren Fanlandschaft bei Union dann eben die Identifikation auch über den sportlichen Erfolg hinaus, glaube ich, nicht mehr so gegeben ist, wie es noch vor 20 Jahren war. Wo man aber eben auch sagen muss, wenn du in eine 4. Liga absteigst, naja, dann zwingst du es den Leuten ja eben auch praktisch ab, ne?
Genau, also da können nicht die kommen, die wegen des schönen Fußballs und der hochklassigen Gegner kommen. Also die wirst du damit automatisch los. Aber ist das für dich auch einer der Gründe dafür, warum Union so lautstark versucht, immer wieder das Selbstbild schärfer zu zeichnen? Oder ist das einfach Dirk Zingler, der halt einfach so ist und in Interviews eben gerne mal einen raushaut? Vielleicht auch manchmal drüber, das ist jetzt Interpretationssache von jedem Einzelnen da draußen, aber es ist ja schon interessant, weil Union sportlich gesehen inzwischen zu der Gruppe, und das meine ich nicht respektierlich, zur Gruppe der grauen Mäuse gehört, also sprich so wie Augsburg, so wie Mainz, so wie Freiburg, so wie Wolfsburg, auch wenn die eigentlich Europapokal spielen müssten, so wie Gladbach. Also sprich, das sind alles Teams, die in einer Saison, in der es gut läuft, auch mal ins europäische Geschäft kommen können. Will sagen, so 5, 6, 7, 8, diese Plätze sind auf jeden Fall drin, die aber als Saisonziel immer erstmal ausgeben müssen. Okay, Wolfsburg war Quatsch, dass ich die mitgenannt habe. Die vergessen wir, aber die immer erstmal sagen, okay, erstmal nach unten gucken, absichern und dann schauen, was geht. Und alle diese Vereine haben, je länger ihre Bundesliga-Zugehörigkeit wurde, die Aufgabe für sich gesehen, ihr Profil zu schärfen, zu erklären, was sie besonders macht. Sowohl sportlich, und da ist es bei Union eindeutig, schon eine ganze Weile, als auch eben was so Image und so weiter angeht. Das hat eigentlich gar nicht so viel zu tun. In der Außenwirkung ist es aber enorm wichtig, weil ehrlicherweise die, gerade für die grauen Mäuse, interessieren sich die Leute nur nach Narrativen. Also da ist halt Mainz der fröhliche Verein und Freiburg ist der Ausbildungsverein und Gladbach ist der Chaosverein und so. So holzschnittartig wird da gesprochen. Und so wird ja auch über Union gesprochen. Da leiden ja auch die Fans all dieser Vereine drunter. Also, sorry, sehr, sehr lange Frage, aber ist das eine richtige Beobachtung, dass Union da auch öfter mal versucht, vor allem in Person von Dirk Zingler, so Posten einzusetzen und auch so zu sagen, wir haben uns eigentlich kein Stück verändert, obwohl es vielleicht der Zeitgeist schon ein bisschen erfordert hätte, dass man sich vielleicht ein bisschen verändert hätte?
Ich glaube, kurze Antwort ist ja. Um es ein bisschen ausführlicher zu machen, bei Dirk Zingler lässt man es, kann man es natürlich auch gut angucken. Um auch hier den Präsi ein bisschen in Schutz zu nehmen, der ist am Ende halt wirklich auch Köpenicker, ne? Also wenn man durch
die durch er kann nicht anders geht. Oder was?
Naja, gut, ich meine, jetzt hockt hier ja auch jemand, der jetzt auch nicht gerade Probleme damit hätte, ordentliche Ansagen zu machen, ne? Aber nein.
Also wie sind denn Köpenicker? Sind die noch mal unverschämter als alle anderen Berliner oder was? Ich sag das jetzt ausdrücklich als jemand, der Berlin nur besucht.
Ja, ach nee, das wird am Ende irgendwo schon auf ganz Berlin zutreffen. Du hast natürlich im Südosten noch mal eine recht eigene Mentalität, die aus, naja, dieser auch der DDR-Erfahrung heraus auch gespeist ist und noch mal ein bisschen anders funktioniert. Also auch Union, die Unioner Fanlandschaft setzt sich ja beileibe nicht nur aus Köpenickern zusammen. Das ist auch wichtig zu wissen. Also so, das geht natürlich im Kerneinzugsgebiet gerne auch bis Marzahn-Hellersdorf hoch und dann über Lichtenberg natürlich auch im gesamten Osten. Köpenick selber war aber auch schon zu DDR-Zeiten, klar, Industriestandort zum damaligen Zeitpunkt noch, aber eben genau das auch. Das hast du auch bei Union bis heute, wenn du dir den Wirtschaftsrat anguckst, sind nur Bauunternehmer. Zingler war bis zur Wende, glaube ich, beim FDGB, also beim Freien Gewerkschaftsbund in der DDR, ist dann auch nach der Wende erstmal als in der Gewerkschaft geblieben, um dann den Wechsel zu machen, um als Kapitalist dann eben fette Beute zu machen auf dem Bausektor. So sind da einige unterwegs. Und natürlich, da ist eine gewisse Waffnis mit drinne, die über so dieses klassische Berliner Niveau auch hinausgeht. So, es ist eben diese Wagenburg-Mentalität, kommt auch daher, dass Köpenick, ja, blöd gesagt, nicht einfach nur durch den Wald abgetrennt ist, aber natürlich, dass man da nicht so das Gefühl hat, dass man noch in Berlin ist. Das ist wirklich Außenbezirk, wenn man so möchte. Und ja, ich glaube, da kommt dann eben einiges zusammen, weil im Verein selber, ich habe es gerade angesprochen mit dem Wirtschaftsrat, der nicht gerade unwichtig war und ist, also ohne die Bildung dieses Wirtschaftsrates, wo auch Dirk Zingler als Bauunternehmer elementarer Teil von war, Mitte der Nullerjahre, wäre der Verein so nicht gerettet worden können. Der Wirtschaftsrat hält bis heute natürlich auch noch einen wichtigen Einfluss im Verein, auch wenn nicht offiziell, aber es ist eben ein ganz, ganz wichtiges Netzwerk und vereint so ein bisschen die lokale und wichtige Sponsorenlandschaft des Vereins und damit ja eben das finanzielle Backbone. Und da sind natürlich eben viele Leute drinne, die das schon seit Jahrzehnten machen und wo man dann auch aus der eigenen Mentalität gar nicht mehr ausbrechen möchte, sondern die auch verteidigen will. Das merkt man, glaube ich, bei einem Zingler auch recht gut. Ne, das ist, der macht da schon eine recht abgezockte Art und Weise bei den Interviews auch so. Ich glaube, mittlerweile ist ja Fußball-Deutschland dran gewöhnt. Ich glaube aber, der eigentlich entscheidende Punkt auch für Union selber ist der, dass trotz alles Raufhauens und dem, was dann an Markenwert oder Markenkern versucht wird zu etablieren, ne, also so Stichwort Kultclub oder so, ne, das, also ich glaube, bei Union will das niemand hören, aber das ist natürlich das Resultat dessen, was man macht, ne. Du hast gerade die Vereine aufgezählt, mir würde dann noch Augsburgs Versuch irgendwie eine römische Stadt irgendwie einfallen.
Als einzige Stadt Deutschlands haben sie römische, haben sie einen Römebezug, aber gut.
Ja, bei Union ist es dann eben dieser Kultclub-Versuch, ne? Und natürlich hat das gewisse Ähnlichkeiten auch zu dem großen Vorbild des Ganzen, FC St. Pauli, der quasi die Verwertung des eigenen Images ja auch genau dadurch vorangetrieben hat. Das ist bei Union auch der Fall. Das lässt sich nicht von der Hand weisen. Ich glaube, was aber noch viel gravierender ist, sind die Ansagen, die Dirk Zingler in Interviews in der Berliner Presselandschaft so einmal pro halbes Jahr gefühlt macht, wo schon seit anderthalb Jahren immer wieder stark reingegeben wird, dass der Verein ja eigentlich nie gegen den sportlichen Erfolg steht und dass der sportliche Erfolg in die DNA von Union Berlin eingeschrieben sein soll, wo man sich wirklich auch so denkt, bei der Historie des Vereins, das ist ja völliger Quatsch. Also so dieser Verein hat vieles in seiner DNA zu stehen, aber der sportliche Erfolg ist es eigentlich nicht. Und darauf beruft man sich ja auch in der Fanlandschaft ganz stark drauf. Und da merkt man schon, dass die letzten Jahre Bundesliga auch so ein bisschen so langsam ihren ideologischen Tribut fordern, nämlich in der Frage, was es eigentlich mit der Unioner Fanseele macht, so lange in der ersten Bundesliga zu sein und wie da einzelne Kräfte innerhalb des Vereins glauben, wie sich das wandeln müsste. Und ich glaube, dass Dirk Zingler schon einer derjenigen, die das eben auch, was wir vorhin hatten, ne, dass dieses finanzielle Risiko, was Union jetzt auch eingeht, wahrscheinlich auch eingehen muss, richtigerweise, ne, im Thema Nachhaltigkeit ist es nie verkehrt, ein größeres Stadion zu haben, womit man höhere Spieltagseinnahmen hat. Und je besser die Trainingsstruktur und die Jugendinfrastruktur ist, desto eher kann man diesem viel hinterhergehechelten Vorbild Freiburg irgendwie dann, ne, tatsächlich auch diesen Weg, diesen Erfolgsweg auch hinterhergehen. Aber das, was Zingler damit eben auch versucht und auch klar macht, und ich glaube, von diesem Weg wird der Verein auch demnächst nicht mehr abweichen, ist, allen Leuten und sich selber immer wieder neu in die Birne reinzuprügeln, dass man da jetzt hingehört und dass Union auch von der sportlichen Erwartung der Leute schon auch einfach ein gestandener Erstligist sein sollte. Und da ist etwas, vielleicht bin ich da Romantiker oder auch einfach Purist oder eben auch schon zu einer anderen Zeit bei Union groß geworden. Ich sehe Union einfach auf der insgesamten Landkarte von Fußball Deutschland nicht als gestandenen Erstligisten, wenn ich ehrlich bin.
Ja gut, da könnte man jetzt natürlich trefflich drüber streiten, aber das ist ja das Interessante und deswegen finde ich die Diskussion bei Union auch relevanter als bei anderen Vereinen, was man eigentlich sein will, was man vorgibt zu sein und wie man vielleicht ist, weil bei Union von Beginn an es einen enormen ambivalenten Spannungskern gab, dass man nämlich auf der einen Seite sagt, wir sind nicht kommerziell, bei uns wird nicht jeder Eckball von einem Sponsor präsentiert. Wir haben eine andere Art, uns darzustellen, die auch eigentlich jedem sympathisch sein muss. Also man muss auch einfach, also man muss schon sehr auf Lichtshows stehen, dass einem bei Union irgendwas fehlt im Stadion, möchte ich so deutlich sagen. Und auf der anderen Seite ist aber ja schon ganz, ganz früh Entwicklungen bei Union gab, die ganz normal Fußball sind. Also sprich, Quatrix geht da mit ein paar Millionen rein. Michael Kölmel, Filmunternehmer und Investor, steckt mit drin. Der hat sogar die Nina Hagen-Hymne geschrieben, den Text dafür. Also sprich, von Beginn an gibt's da ein zum Zerreißen gespanntes Ambivalenzfeld. Und eigentlich finde ich, dass dann Dirk Zingler sich noch innerhalb dieses Spannungsfeldes bewegt, denn du hast ja selber jetzt gerade seinen biografischen Werdegang schon so ein bisschen angedeutet. Ich glaube, er denkt wie ein Investor und ich glaube, er denkt auch so, ja, wie es diejenigen, die mal Geld in den Verein gesteckt haben, sehen. Und dann ist es klar, dann muss es immer nach vorne gehen, A, muss es immer mehr werden. Das ist eine ganz einfache kapitalistische Logik. Und es ist auch definitiv richtig, aus seiner Sicht zu sagen, wir sind ein gestandener Erstligist. Also es folgt schon eigentlich alles einer inneren Logik. Die Spannung wird aber dadurch eigentlich gar nicht so wirklich kleiner, sondern man könnte sogar argumentieren, ob sie sogar größer wird. Also auf der einen Seite Champions League, auf der anderen Seite immer sagen, wir sind der Ostclub und die Wessis haben ja alle keine Ahnung. Ich überspitze jetzt ein bisschen, aber macht Dirk Zingler auch. Deswegen glaube ich, ist es okay an der Stelle. Glaubst du, da kommt es irgendwann doch mal zu sichtbaren Rissen in diesem Spannungsverhältnis? Weil eigentlich kann es ja nicht immer so weitergehen.
Definitiv. Und ich glaube, die Risse sind auch immer wieder partiell auch zu spüren. Gerade in den letzten zwei Saisons, wo Union ja dann auch mal wieder aktiver gegen Abstieg spielen musste. Mhm. Und man schon auch gemerkt hat, dass sich auch innerhalb der Fanlandschaft eben auch eine Art Opposition genau zu diesem eingeschlagenen Entwicklungspfad auch findet. Aber du sprichst es halt eben auch an. So einfach, ne, diese Abkehr davon erzählen zu wollen, da reicht der Blick rüber nach Charlottenburg, um zu wissen, dass das so nicht so einfach möglich ist. Auch Kai Bernstein war in Sachzwängen, hat sich da wiedergefunden und hat ja beispielsweise auch nicht den Weg eingeschlagen von nach dem Abstieg in die zweite Liga. Naja, wir könnten jetzt auch komplett sagen, wir erklären die Insolvenz und fangen in der vierten Liga wieder neu an und hätten da dann aber auch eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, den ausgegliederten Profi die ausgegliederte Profisparte auch wieder reinzuholen. Das wäre tatsächlich auch nochmal recht spannend gewesen. Und ich glaube, bei Union läuft diese ganze Spannung darauf hinaus, dass wir jetzt im Frühsommer, ich glaube im Juni, eine Mitgliederversammlung haben werden. Die erste nach, ich gucke gerade drauf, 3.10.2024 war die letzte richtige Union-Mitgliederversammlung. Habe ich noch vorhin mal nachgeguckt, da hatte ich damals auch noch ein paar Notizen dazu gemacht, weil da war das Spannende, Dirk Zingler ist auf dieser Mitgliederversammlung schon damit aufgefallen, dass er zweimal sehr eindeutig gesagt hat, dass die Rechtsform des Vereins in Frage gestellt werden muss. Stimmt. Womit er natürlich auf den eingetragenen Verein auch einmal einspielt. Und das ist natürlich aus einer unternehmerischen Sicht, den man ja als leitender Vereinsfunktionär auch einnehmen muss, gar nicht mal so unlogisch, weil das Problem ist, als e.V. kannst du nicht einfach so einen großartigen Überschuss an Kohle irgendwie erwirtschaften. Du musst das irgendwie in Unter-AGs versammeln, um diese Kohle quasi auch behalten zu können. Mhm. Und da ist natürlich auch schon viel an so grundsätzlichen Fragen von, willst du auf diesem Niveau Fußball spielen, ist halt das Investitionsvolumen pro Saison schon eben bei einem mindestens zweistelligen Millionenbereich angekommen. Da musst du natürlich auch sichere Rechtswege für sowas finden. Aber ich glaube, da zeigt sich das genau, dass es sich aktuell schon so zuspitzt, ist, glaube ich, vor allen Dingen inhaltlicher Natur, wo man sich als Union-Fan natürlich auch immer wieder rausbewegen kann, weil man ja, Gottes Willen, am Samstag irgendwie nicht zu einer Mitgliederversammlung jedes Mal geht, sondern zu einem Spiel. Da hat man natürlich diesen klar befriedenden Charakter auch, ne, den wir ja alle irgendwo erkennen und der sich dann insgesamt auf fanpolitische oder vereinspolitische Zusammenhänge auch immer auswirkt. Je besser es sportlich läuft und je wohler sich irgendwie alle fühlen, klar, desto entspannter läuft es insgesamt. Wenn jetzt aber tatsächlich die Rechtsform nochmal angegriffen werden sollte, und so sieht es ja danach aus, dann dürfen wir schon erwarten, dass es da nochmal zu Spannungen kommt. Die sind natürlich schon abgesehen worden. Und so hat man bei der Fan- und Mitgliederabteilung bei Union, also der organisierten Fanlandschaft, wenn man so möchte, auch dafür schon vor anderthalb Jahren eine AG-Rechtsform einberufen, in der auch Aufsichtsratmitglieder des Vereins drinstecken und wo man, das soll gar nicht böse klingen, aber schon natürlich auch einen Weg sucht, wie man im sozialen Frieden genau aus diesem ja eigentlich sich ja doch gegenüberliegenden Interessen dann irgendwie weiter zusammen rausgeht. Und ich glaube, das dürfte sehr spannend sein, weil gerade die Frage, das würde mir zum Beispiel einfallen, wenn man eine Rechtsformänderung bei Union anstrebt, warum dann nicht die einer eingetragenen Genossenschaft, die wurde von Zingler schon abgeräumt. Und ich glaube, da sind wir dann bei einem ähnlichen Fall wie beim FC St. Pauli, der das Genossenschaftsmodell dann auch nur dafür aufzieht, um eben die Finanzierung aus den Reihen der Mitglieder zu bekommen und das eben so ganz kultig mit sehr großen Vokabeln dann eben abfrühstückt, wo man eben auch sagen muss, ein anderer Fußball ist mit so einem Genossenschaftsmodell wie bei St. Pauli eben nicht möglich. Ein anderer Fußball wäre möglich, wenn tatsächlich die Basis, die Genossenschaft selber, die Hände daran bekommt, wie der Spielbetrieb ausgestaltet wird, wie die Profiabteilung aufgestellt wird. Vielleicht hätten wir dann die Grundlage dafür. Aber ich glaube, da ist weder bei Union die aktuelle Vereinsführungsriege noch beim FC St. Pauli dran interessiert und zeigt am Ende ja wahrscheinlich auch die Spielregeln des modernen Profifußballs, des deutschen Fußballgeschäfts, wenn man so will.
Das glaube ich auch. Das glaube ich definitiv. Aber ich wollte eigentlich gar nicht mit dir jetzt wieder so sehr nur über das Große und Ganze sprechen. Ich würde auch gerne wieder ins kleine Detailreiche reinkommen. Wir waren jetzt schon sehr tief in der Zwiebel drin. Jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen raus. Also was Dirk Zingler ja auch ist, neben eben ein, sagen wir mal, auffälliger Kommunikator nach außen, und er ist auch gut darin, seine Talking Points zweimal im Jahr zu platzieren. Nach allem, was ich gehört habe, ist er auch jemand, der schon durchaus im Sportlichen auch eine heftige Meinung hat. Und wenn wir auf den Trainer, der vor Steffen Baumgart Trainer bei Union war, Bruce Svensson, blicken, dann hat er nach allem, was man so hören kann, unter anderem darunter auch gelitten. Jetzt mit Steffen Baumgart scheint das ja besser zu funktionieren, oder wir sehen es nicht so. Wenn man sich jetzt den Punkteschnitt von Steffen Baumgart anguckt, dann ist der bei 1,27 jetzt auch nicht so, dass man hier irgendwie die Laola starten würde. Aber wir haben ja vorhin schon besprochen, es reicht ja aktuell ziemlich sicher für den Klassenerhalt, und das ist erstmal das Ziel. Wenn wir jetzt dann vor Dirk Zingler kommend mal über Sportliche und über Trainer sprechen, wo steht da Union? Du warst kritischer gegenüber Steffen Baumgart, als wir miteinander geschrieben haben vor diesem Freiburg-Spiel, als ich. Woher kommt diese Kritik? Wäre das jetzt wirklich so gewesen, dieses Spiel verloren und dann wäre Steffen Baumgart entlassen worden? Ist Union auch dahingehend jetzt in Anführungszeichen ein normaler Verein, dass man halt einfach im Zweifel dann den Trainer rausschmeißt?
Gute Frage. So ganz prognostizieren, also an der Prognose mag ich mich jetzt nicht wagen. Ich könnte mir aber tatsächlich schon noch in der Tendenz eher vorstellen, dass Baumgart geblieben wäre. Und das tatsächlich dann eben auch damit zusammenhängt, du hast es gerade angesprochen, Steffen Baumgart ist in Köpenick echt kein Unbekannter. Und also so auch hier, ich will jetzt nicht die ganz große Schiene aufmachen, aber ich habe natürlich auch bei einem lokalen Fußballverein gespielt in Köpenick. Da war Steffen Baumgart auch schon Ende der Nullerjahre, als er noch Profi bei Energie Cottbus war, im Sommer immer am Start, hat irgendwie Autogramme verteilt. Seine Trainerkarriere hat er ja auch bei einem in der Jugendabteilung gestartet, und zwar bei SSV Köpenick Oberspree, einem Verein, gegen den ich auch häufiger in der Jugend spielte. Und so gerade U13-Freundschaftsspiele war eigentlich immer gegen das Team, was von Steffen Baumgart gecoacht wurde. Also eigentlich auch schon sehr witzige Anekdoten.
Wie hart war das Pressing dieser U13-Teams?
Ja, da, ich will jetzt keine doofen Anrufe von damaligen gegnerischen Spielern bekommen von Oberspree, aber ich würde mal behaupten, da war auch schon ein bisschen mehr spielerischer Wille auch da, gerade auch im Chaos-Element, aber naja, vielleicht war es halt auch einfach nur unterklassiger U13-Fußball, ne?
Das kann natürlich auch sein. Ja, aber er ist sehr verwurzelt, hat ja auch familiäre Beziehungen zur Union, muss man sagen. Deswegen, das war ja einer der Gründe, warum seine Verpflichtung so ein bisschen belächelt wurde, weil so das Narrativ dazu war, naja, jetzt hat er ja seine Vereine in Anführungszeichen durch, bald kann er nirgendwohin mehr wechseln.
Das, vielleicht sehen das ja bei Union auch beide Seiten so. Deshalb will man ja auch am Baumgart festhalten. Ich glaube aber, dass es natürlich auch insgesamt, ich meine, wir haben ja schon auch angefangen in dieser Folge mit dem Blick auf den Unioner Spielstil. Und ich sage dir am Ende auch ehrlich, gerade bei dem, was du auch beschreibst oder wo wir beide ja auch klar zusammenkommen, in diesem, dieser Urs Fischer-Stil wirkt so einfach. Aber gerade wenn es nicht läuft, merkt man, dass es offensichtlich dann doch auch gar nicht so einfach ist, da diese Mechanismen, auch diese Einfachheit des Spiels, mal ganz runtergebrochen, auch wirklich aufrechtzuerhalten, da eine Konstanz reinzubekommen. Und ich glaube, wirklich ganz blöd gesagt, es fängt halt bei der Trainerposition an. Und auch wenn ich gegenüber dem, was Union spielerisch diese Saison anzubieten hatte, sehr kritisch bin, würde ich doch auch insgesamt einfach aufgrund der insgesamten Ausrichtung des Vereins auch darauf tendieren wollen, dass man am Baumgart auch weiter festhält. Nicht nur aufgrund fehlender Alternativen, sondern eben auch, dass da vielleicht so ein bisschen die Mischung aus beidem zusammenkommt. Einerseits sieht man bei Baumgart immer wieder, dass er in der Lage ist, diese gewohnte Spielweise eben auch weiter zu etablieren, neue Spieler auch wieder reinzubekommen, eine Grundstruktur zu halten. Ich glaube, was man Baumgart auch wirklich positiv ansprechen muss, und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren auch einfach wichtiger sein bei der Ausrichtung des Gesamtvereins. So, die Jugend muss halt irgendwie involviert werden. Und wenn man keine zweite Mannschaft hat, dann braucht man einen Trainer, der immer mal wieder auch Freude hat, 17-, 18-, 19-Jährige mit reinzuwerfen. Baumgart ist ein solcher Trainer. Auch das wird aus Vereinssicht für ihn sprechen. Und am Ende wird dann diese Mischung eben auch mit der Identifikation reinkommen. Weil klar ist natürlich auch, Steffen Baumgart, der war 2 Jahre als Spieler bei Union, ist direkt Vereinsmitglied geworden, hat nie einen Hehl draus gemacht, dass er den Verein wirklich sehr liebt, hat so ein bisschen so eine Geschichte wie auch einer unserer Co-Trainer, Sebastian Bönig, der ja Ende der Nullerjahre seine Karriere auch beendet hat, mit den Worten, Union kann mir keine Vertragsverlängerung anbieten und nach diesem Verein lohnt es sich nicht, für irgendeinen anderen Verein zu spielen. So, das ist natürlich, ne, das ist genau der Pathos, den es vielleicht auch manchmal braucht. Und ich glaube, da ist bei Steffen Baumgart dann eben auch, das ist nicht nur eine spielerische Frage, aber es hängt mit dem Spielerischen zusammen. Und ich glaube, da braucht man nicht den weltbesten Trainer, sondern einen, der diese Konstanz verspricht. Und ich glaube, dass man aus Unioner Sicht immer noch glaubt, das alles bei Baumgart gefunden zu haben. Und ich glaube, so ein Spiel wie gegen Freiburg, auch mit den Anpassungen, gibt natürlich auch da wieder ein positives Arbeitszeugnis.
Das definitiv. Und es ist halt einfach so interessant. Also eigentlich will man sich nicht so an so Äußerlichkeiten und Oberflächlichkeiten aufhängen, aber es ist nicht zu übersehen, dass Steffen Baumgart gewisse Dinge bewusst verändert hat. Also keine Schiebermütze, nicht mehr jetzt bei minus 17 Grad immer gleich im T-Shirt. Also gewisse Dinge haben sich verändert und ich will das gar nicht werten. Ich bemerke es einfach nur und für mich zeigt das, wie wichtig ihm das war. Also, dass er zum einen darüber nachdenkt, wie seine Außenwirkung ist, das ist, glaube ich, schon mal ein wichtiger Befund, denn manchmal ist seine Außenwirkung sehr, sehr schroff und dessen wird er sich dann ja wahrscheinlich auch bewusst sein, zumindest im Nachhinein mit ein bisschen Abstand. Und zum anderen eben, dass er sich auch überlegt hat, ich kann jetzt hier nicht meine FC-Zeit kopieren mit Schiebermütze und Co. Und ich kann jetzt auch hier nicht das, was ich beim HSV gemacht habe, nochmal zu Union tragen, sondern ich gehe das anders an. Und ich, vielleicht ist es dann so, dass man an solchen äußeren Beobachtungen, die erstmal gar nichts mit seinem Job zu tun haben oder nur sehr sekundär, auch was ablesen kann, was er dann auf dem Spielfeld, auf dem Trainingsplatz eben auch macht, dass er sich Union angepasst hat. Und deswegen war ich nämlich auch ein bisschen überrascht davon, dass du so klar formuliert hast, na, vielleicht ist Steffen Baumgart schon gar nicht mehr Trainer, wenn wir dann miteinander sprechen am Dienstag, weil von außen betrachtet, wenn man mal gewisse Dinge ausblendet, passt das einfach sehr, sehr gut. Und dann könnte das der nächste Trainer werden, der über 1000 Tage Trainer bei Union ist.
Das ist, glaube ich, am Ende wirklich auch ganz stark eben davon abhängig, wie gut der Klassenerhalt eingetütet werden kann. Weil wir hatten es ja vorhin schon, es ist eben, das ist das, was über allem anderen steht. Mhm. Und das steht natürlich am Ende auch über der persönlichen Beziehung zwischen Union und Steffen Baumgart klar. Und ich glaube, wäre dieses Spiel gegen Freiburg verloren gegangen, da müssen wir auch nicht drüber reden. Es gibt jetzt direkt noch ein Auswärtsspiel gegen großen FC Bayern München. So, dann könnte man im Zweifel wirklich auch, da hätte man die Scheiße am Schuh haben können. Und ich glaube, genau das will der Verein eben dann doch auch nicht. Damit würde man aber eben auch in eine Spirale reinrutschen, von der man dann doch auch sagen muss, da, wenn der Verein dort wieder reingeht, dann wird man wahrscheinlich auf kurz oder lang in den nächsten 1, 2, 3 Saisons dann wahrscheinlich doch absteigen. Weil ich glaube, das, was wir vorhin hatten, diese Idee auch mit Bo Svensson, man hatte dann am Ende nicht mal einem halben Jahr irgendwie schon wieder genug und hat dann kurz vor Weihnachten gesagt, gut, wir lassen es dann irgendwie doch auch sein, tauschen das wieder aus. Nur am Ende dann, also das ist ja zumindest auch der Blick von außen und von halb innen wirkt es auch so, um dann doch auch wieder more of the same zu bekommen. Das ist natürlich schon auch etwas, wo man sagt, na, dann nimm doch lieber die Konstanz, weil du weißt, dass es auch mit solch einem Trainer, wenn du auch merkst, dass der selber auch immer noch sich entwickeln möchte und nicht irgendwie ankommen mit, hier, ich hab den Fußball verstanden. Und ich glaube, das merkt man bei Baumgart schon auch an, wo wir es auch rausgestellt haben. Er hat sich dem Verein auch angepasst. Und ich glaube, auch der Verein selber wird sich da auch weiter anpassen müssen. Die Frage ist für mich dann nicht so sehr auf lange Sicht oder mittelfristige Sicht, wie gut Baumgart passt, sondern wie gut das Tandem Baumgart-Horst Held auch funktionieren kann. Weil da würde ich sagen, waren die letzten Transferperioden jetzt eher so mäßig. Und im Sommer werden Late und Döki den Verein ablösefrei verlassen. Union ist auf Transfereinnahmen angewiesen. Und das kann am Ende des Tages dann nur heißen, dass man wahrscheinlich seine Talente wie ein Ansa oder so ganz böse und eklig gesagt veredeln muss. Und ja, da sind wir dann tatsächlich bei den Fragen, wo ich dann so überlege, wie es dann auch nächste Saison spielerisch auch weitergehen kann.
Und genau da wollte ich nämlich hinkommen, weil wir früher dieses Tandem hatten aus Urs Fischer und Oliver Runert und man wusste gar nicht, wo hört Runert auf und wo fängt Fischer an. Und jetzt haben wir ja vermeintlich ein neues Tandem, Baumgart-Horst Held. Und die Frage wäre jetzt eben gewesen, du hast ja schon ein bisschen beantwortet, aber lass uns bitte noch ein bisschen tiefer reingehen. Wie bewertest du die Arbeit von Horst Held? Er ist vor der Saison 24-25 gekommen und Oliver Runert ist jetzt inzwischen nicht mehr bei Union tätig. Also er hat die Nachfolge jetzt voll angetreten. Ich glaube, so kann man es sagen. Wie ist seine bisherige Bilanz und wie schätzt du das ein, was er in seiner Position, Funktion für Union macht?
Also zunächst will ich nicht alles Schlechte auf Horst Held auskippen, sondern will da direkt am Anfang auch anmerken, auch die letzten Jahre von Olli Runert waren jetzt nicht mehr das Gelbe vom Ei. Gerade auch im Spielereinkauf, da muss man halt aber eben auch sagen, es ist eben auch, weiß auch, diese Storyline hängt wahrscheinlich allen schon zum Halse raus. Union ist aber einer dieser Vereine, ne, 10 bis 15 Spieler abgeben und neu rein irgendwie jede Sommerphase. Es ist halt eben auch immer jede Sommertransferperiode ist ein kleiner Umbruch in diesem Verein. Das funktioniert mal besser, mal weniger gut. Auch die letzten Olli Runert Jahre waren dahingehend jetzt nicht mehr wirklich das Beste. Auch weil man junge Leute eingekauft hat, wo ich eigentlich auch gedacht hätte, naja, die kauft man ein, um ihnen Spielpraxis zu geben und dann vielleicht mit einer guten Phase diese Spieler dann auch mal mit auffälligen Leistungen zu haben, wodurch sich dann der Marktwert erhöht und man ganz blöd gesagt dann dadurch einfach auch ein wirtschaftliches Plus erwirtschaften kann. Das war unter den letzten Olli Runert Jahren nicht mehr so der Fall. Das fand ich, war jetzt auch bei Horst Held. Dazu muss ich ehrlich sagen, bin ich bei einigen Einkäufen auch immer noch so mit so einem Fragezeichen versehen. Also die eine große Sache, das, was wir heute schon hatten, ist ja die Innenverteidigerposition, wo man auch ehrlich sagen muss, natürlich gibt es da sehr valide Argumente dafür zu sagen, wir halten an Leyth und Türki fest. Erstens, weil der Marktwert wahrscheinlich vor 2,5, 3 Jahren noch deutlich besser aussah, das, was sie für diese beiden Spieler bekommen hätten, zu dem, was sie jetzt im letzten Sommer für beide bekommen hätten. Und dass man da sagt, dann wollen wir lieber noch ein Jahr von der spielerischen Klasse der beiden profitieren, um damit zwei Anker zu haben, die uns den Klassenerhalt auch sichern sollen. Das ist logisch. Auch in einigen anderen Transfers im letzten Sommer bin ich doch auch recht zufrieden. Also ich glaube, da muss man auch nicht drüber reden, dass ein Elias Ansa geholt wurde, ist jetzt, das war nicht so verkehrt. Und auch Livan Burcu, auch wenn schon im Vorjahressommer auch schon angeleiert und festgemacht. Das sind alles keine schlechten Transfers, wo man auch noch ein bisschen abwarten muss, wie die sich ausspielen. Insgesamt ist es für mich doch aber so in der ganzen Kaderdarstellung, ich weiß nicht, wie dein Gefühl ist, aber für mein Gefühl erfordert so eine Unioner Spielweise ja doch eben nicht 20 gute Spieler, sondern 15, auf die du dich sehr gut verlassen kannst und wo du relativ schnell diese Rollenverteilung klar hast. Wir hatten es angesprochen, Taiwo Awoniyi, Geraldo Becker beispielsweise. Das ist für mich durch den Kader, den Horst Held quasi Steffen Baumgart gegeben hat, das ist da überhaupt nicht so klar. Da sind es eher immer so 3, 4, 5 Spieler, die pro Positionsprofil in Frage kommen und wo gar nicht so klar ist, wer jetzt reinkommt, also wer diese Rolle dann auch annimmt und dann entsprechend als Stammspieler sich auch entwickelt durch die Konstanz und wer eben auch nicht. Und ich glaube, da ist dann für mich jetzt auch diesen Sommer, da bin ich sehr gespannt, wo es hingeht, weil da für mich einige Fragezeichen gerade auch im zentralen Mittelfeld sind. Wie geht's mit dem Andras Schäfer weiter? Jetzt hat man mit Kämmlein den tiefen Sechser, würde ich jetzt mal nach den Sichtungen der letzten Spielen sagen, dass Khedira ja eigentlich derjenige ist, der auch mehr so den freien Achter spielt und Kämmlein dahinter absichert. Wie dann aber die dritte ZM-Position gefüllt wird, ist für mich noch relativ unklar. Genauso wie die Frage, hält man an Illich fest und wenn ja, welchen Spieler stellt man ihn zur Seite? Welches Profil will man da haben? Wir haben es ja vorhin schon geklärt. Das zieht sich ja durch diese Folge auch durch, dass ich eventuell schon das Gefühl habe, dass da jemand geben könnte, der schon da ist. Aber ja, diese Fragezeichen, die sind eben da und ich bin für meinen Teil auch wirklich sehr unschlüssig in der Bewertung. Aber das hat eben nicht nur Horst Held zu betreffen, sondern tatsächlich auch die letzten Olli Runert-Jahre.
Alaushir Kämmlein könnte übrigens die neue Identifikationsfigur werden. Da habe ich vorhin, habe ich dann nicht mehr den Einstieg gepasst, das noch einzuwerfen. Der kommt ja mal aus der Jugend von Union. Wo hat man das schon? Also ich würde da definitiv zustimmen. Ich sehe auch das größte Problem tatsächlich in der Innenverteidigung, weil eben 2 gehen werden und dann hättest du, also Stand jetzt hättest du noch 2 übrig. Tom Rothe ist für mich kein Innenverteidiger, den sehe ich eher auf dem Flügel und dann ist es halt Nsuki und Querfeld. Und Querfeld, absolutes Ja, passt. Definitiv auch noch so ein paar Themen, an denen er arbeiten muss, aber ja.
Ja, Nsuki ist ja auch nur ausgeliehen von Hoffenheim, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Ja, das heißt, der wird... Der ist dann auch wieder weg bei Nsuki. Also mir gefällt der Spieler auch gut, aber ich würde auch da sagen, eher als äußerer Innenverteidiger, wenn dann.
Ja, ja, voll.
Und auch da ist jetzt auch niemand, wo ich sagen würde, wenn du mit Querfeld und Nsuki in die Saison reingehst als Stamm-Innenverteidiger, na, das könnte auch schwierig werden in der defensiven Stabilität, die dieser Verein braucht.
Ja, lustig. Ich habe da jetzt schon was eingepreist, was ich gehört habe. Also man sagt sich so, dass Nsuki durchaus bei Hoffenheim als ein Kandidat gesehen wird, der nicht unbedingt in die nächste Saison auch mit im Kader sein muss. Das sagt jetzt noch nichts darüber, dass ich irgendwas wüsste, dass er zu Union geht, aber so kam gerade hier mein Gedankengang zustande. Also in der Innenverteidigung sehe ich Probleme. Zentrales Mittelfeld ist auf jeden Fall interessant, weil da eben halt auch gewisse Komponenten fehlen, egal welche Spieler man geholt hat. Also es fehlen die Spielgestalter zum Beispiel. Man muss aber ehrlicherweise auch sagen, dass das erstaunlich wenig Thema auch in dieser Saison war. Also was ich schon wirklich bemerkenswert bei Union finde, auch unter Steffen Baumgart ist, sie irgendwie fällt das 0-1, ist in der Saison viel häufiger vorgekommen als in vorherigen Saisons und früher war dann klar, okay, gut, dieses Spiel können wir jetzt einfach beenden, tschüss, ciao, okay, dann halt diesmal keine Chance. Union schafft es immer wieder in einen aktiveren Fußball reinzukommen und das macht einen fast schon sauer, weil man sich denkt, ihr hättet es ja gekonnt. Warum musste ich mir die ganze Zeit dieses 5-3-2 angucken? Und ihr hättet es ja gekonnt. Und interessanterweise funktioniert das auch mit den jetzigen Spielern. Und das bringt mich nämlich eigentlich zu der großen Union-Unschärfe, die wir haben. Da gibt's ein paar wenige Teams in der Bundesliga, bei denen ist es immer so, wenn du dir den Kader anguckst, denkst du dir, 4, 5 auf jeden Fall top, alles gut. Und bei 5, 6 anderen denkst du dir so, pff, weiß ich jetzt irgendwie nicht, ist das erste Liga? Und dann erfahrene Menschen geben dann einfach den Union-Bonus dazu, dass man einfach im Kopf sagt, naja, bei Union passt das dann schon immer. Hab Vertrauen, das wird schon so werden. Und letztlich ist der jetzige Kader exakt so. Und vermutlich wird der nächste Kader der nächsten Saison auch so sein, dass wir zwei, wenn wir uns im Sommer unterhalten, ein paar Fragezeichen haben und uns denken, boah, ob das so hinhaut. Und wahrscheinlich wird es dann aber wieder gut gegangen sein. So war es halt in der Vergangenheit immer. Du darfst halt nicht in eine Werder Bremen-Situation reinkommen, in der dein Kader immer, immer schlechter wird und du den Zeitpunkt verpasst, das ist jetzt ein schlimmes Wort, weil es geht hier um Menschen, aber einzucashen. Also gewisse Spieler musst du eben manchmal verkaufen und es kann sein, die Rechnung, die Union jetzt gerade macht, ist, ein weiteres Erstliga-Jahr bringt uns mehr als die Ablöse für Duki oder Late oder vielleicht sogar beide. Diese Rechnung kann stimmen. Vielleicht ist sie aber auch falsch. Das hängt wesentlich damit zusammen, für wie viel Geld man jetzt dann eben da Ersatz findet.
Schön, dass du Werder Bremen ansprichst, weil genau diesen Verein hatte ich mir auch in meinen Notizen aufgeschrieben, als das ist, glaube ich, so ein recht guter Vergleichswert für Union, auch wenn man mal so ein Abstiegsszenario durchspielen wollen würde, wo es ja dann eben, ne, die Kohle wäre weg oder wäre deutlich reduziert, auch wenn es erstmal Auffang-TV-Gelder noch aus der ersten Liga gibt. Aber da käme auch spielerisch, glaube ich, relativ viel auch gut ran. Und gerade diese Döki-Late-Entwicklung, die ist für mich eigentlich genauso dieses, ja, sagen wir mal, ein Ausruf oder ein Fragezeichen so mit, oh je, das könnte so eine Werderaner Entwicklung auch werden. Und ja, ich glaube, da merkt man dann eben auch bei Union genau diese entscheidende Sache eben an, dass du in jedem Sommer mit den neuen Spielern, die auch reinkommen, dass auch da eigentlich so eine Art Fundament nicht nur mit Spielern abgedeckt sein muss, die einfach über 5, 6, 7, 8 Jahre drin sind, sondern dass die Spielerprofile klar sein müssen und das immer entlang klarer Spielerprofile und nicht entlang des Marktwerts einzelner Spieler eingekauft wird. Und da aber dann eben auch, und da würde ich gerne auch nochmal bei dir ansetzen, bei der Frage zentrales Mittelfeld, du sprichst es an, Spielmacher. Für mich ist da auch immer noch ein Fragezeichen, weil man merkt, einzelne Spieler können phasenweise sowas tragen, aber wenn die Mannschaft auch mal gefordert ist, sagen wir mal, in Spielen, in Heimspielen wie gegen Heidenheim oder so, wo ja, ich mir im letzten November, glaube ich, war das, mich dran erinnere, da fehlt dann genau sowas, ne? Und aus Unioner Sicht ist natürlich immer schnell der historische Vergleich gefunden, Max Kruse. Das war ja so einer. Ich glaube, es braucht nicht nochmal einen Max Kruse. Es reicht auch wirklich vollkommen, wenn man einen dieser Achter hat, die einfach deutlich höheres Interesse an Ballzirkulation auch haben. Man hatte ja auch vor 2 Saisons nochmal Brandon Aaronson ausgeliehen, damals von Leeds, wo das ja auch nicht so ganz funktionierte. Und wo, glaube ich, auch da wieder dieses klare Spielerprofil, was man in der Mitte braucht, eben auch jenseits dessen, was diese Leute so an Ball- und Passfähigkeiten mitbringen, eben dann auch nicht ganz gepasst hat. Und naja, da kann man mit dem Vergleich auf Bremen natürlich schon gucken und sagen, die hatten über viele Jahre dann auch genau in solchen Fragen auch solche Leute wie Leonardo Bittencourt beispielsweise. Bei Union fällt mir im zentralen Mittelfeld eben nicht dieser eine Spieler ein, auch wenn Khedira diese Saison wirklich offensive Schritte gemacht hat. Ich meine, der steht auch bei 5 Saisontoren. Das soll ja nicht unerwähnt bleiben. Ja,
eben.
Richtig. Und also so auch da der ein oder andere offensive Pass, auch mal in die Schnittstelle, der gelingt auch und sieht auch schick aus. Aber da auch ein Fundament in der Mitte zu haben, wo man dann auch mal drauf setzen kann, das sehe ich aktuell auch noch nicht. Und da stellt sich für mich dann auch eine entscheidende Frage. Kriegt man so einen Spielertypen eingekauft? Entwickelt man ihn sich vielleicht noch in den eigenen Reihen? Bei Kemmlein sieht es ja eher danach aus, als wenn er wirklich stark defensiv auch ausgerichtet ist und da auch starke, also wirklich da hat er seine Stärken. Aber ja, das ist, ich glaube, der Vergleich, den du aufmachst mit Bremen, der ist ein bisschen wie ein Damoklesschwert, habe ich das Gefühl.
Ja gut, aber das Gute ist ja, dass Union in der Vergangenheit nicht den Werder-Weg gegangen ist. Das, was Werder schon ganz lange gemacht hat, war auf einzelne Transfers viel Geld und Hoffnung setzen. Und da kannst du zurückgehen bis zu Miku, der gekommen ist zu Werder. Und mit Carlos Alberto ging es dann schief. Das haben sie mit Mbangula in dieser Saison wieder gemacht. Das war noch nie der Union-Weg. Union hat immer schon, du hast es gesagt, immer den einen Mannschaftsbus reingefahren, den anderen Mannschaftsbus rausgefahren. In dem einen saßen die Neuzugänge, im anderen saßen die Abgänge. Und besonders krass war es natürlich vor der Champions League-Saison. Da waren auch die größten Namen im Bus gesessen, der gekommen ist. Deswegen war auch die Aufregung am größten. Und die Helme auch, als es dann nicht so gut ging. Aber deswegen dahingehend hätte ich da weniger Sorge an deiner Stelle, weil das sehr wahrscheinlich Union wieder auf mehrere Spieler verteilt und dann hast du mehrere Lotterielose gezogen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du getroffen hast, ist höher. Plus, man muss das schon sagen, dass das ist der Vorteil von jungen Spielern wie eben einem Aljoscha Kemmlein. Es kann auch sein, dass der in der nächsten Saison den nächsten Schritt geht und auf einmal ist er auch im Spielaufbau noch viel, viel wichtiger geworden und wir sagen, ja krass, wir hatten ihn die ganze Zeit in den eigenen Reihen, wir haben es bloß noch nicht gesehen. Also all das ist möglich, was finde ich immer so ein ganz gutes Gedankenexperiment ist, um den eigenen Puls zu regulieren, weil man ja manchmal so in Panikmomente reinkommt, wenn man an den eigenen Verein denkt und an die nächste Saison. Ich finde, was immer da echt helfen kann, ist sich zu überlegen, hol dir was würde ein Spieler, den wir uns jetzt von woanders holen, wo wir wissen, dass er gut ist auf seiner Position, was würde der verändern? Und damit meine ich jetzt nicht, wie wäre es, wenn Joshua Kimmich auf der 6 spielen würde, das ist natürlich Quatsch, oder Harry Kane im Sturm, aber zum Beispiel Nadim Amiri. Wenn Nadim Amiri bei Union spielen würde, so wie er jetzt bei Mainz seit anderthalb Jahren spielt. Und damals wäre er quasi, es wäre machbar gewesen, ihn zu holen. Also definitiv im wirtschaftlichen Rahmen von Union. Dann wäre Union automatisch besser. Dann wäre wahrscheinlich André Ilic auch der beste Torschütze. Der hätte das ganze Team angehoben. Und das ist ein sehr, sehr guter Befund. Denn es gibt auch Vereine, wo ich sagen würde, also zum Beispiel Nadim Amiri zu Gladbach, da würde ich sagen, ja, haben sie trotzdem noch 3 Probleme. Er hat eins gelöst, aber die anderen sind noch offen. Also das will ich nur sagen, um das quasi so einzuordnen. Ich finde, alles, was wir hier quasi kritisieren am Kader, ist richtig. Und die Sorgen finde ich auch gerechtfertigt, gerade was Innenverteidigung angeht. Aber das Fundament, was du gerade auch angesprochen hast, das ist bei Union schon wirklich gut. Und das Fundament lebt auch ein bisschen davon, dass es jetzt nicht auf Diamanten gebaut ist, sodass alle von außen auch sehen, wie gut dieses Fundament ist, sondern es sieht einfach nur aus wie ein ganz normales Fundament. Und man unterschätzt es vielleicht sogar ein bisschen, wie tragfähig es ist. So hätte ich jetzt den Kader beschrieben. Ich habe noch ein Thema, über das ich gerne mit dir sprechen wollen würde. Denn es gibt noch eine weitere Konstante, die sich bei Union verändert. Und da fällt es für mich von außen ganz, ganz schwer einzuschätzen, welche Rolle das spielen wird. Und zwar, Union war schon immer durch sehr gutes Torhüterspiel geprägt. Frederik Rönnow hat alle überrascht. Kannst dich mal mit Eintracht Frankfurt-Fans über ihn unterhalten. Und er ist auch und er passt einfach so toll zu Union. Und jetzt ist es nicht so, dass er gehen würde, aber sein Torhütertrainer, Michael Spurning, der wird gehen. Glaubst du, das wird eine Rolle spielen? Ist das überhaupt ein Thema in Union-Kreisen, dass er seinen Vertrag nicht verlängert hat?
Ein Thema ist es auf alle Fälle. Da sind auch einige recht traurig drüber. So Michael Spurning ist eben auch eine der Figuren geworden, auch über verschiedene Trainerwechsel hinaus. So Spurning und Böhni, das sind eigentlich die beiden, ne, die waren immer da, die haben halt die Stange gehalten, auch wenn Böhni mal ein halbes Jahr mal auch berechtigterweise auch mal nicht konnte. Ich glaube, da dürfte es tatsächlich auch nochmal recht spannend werden, weil Frederik Rönnow war auch bei den letzten Transferperioden ja nicht einer der klar gesetzten Spieler, die bei Union bleiben. Der hatte, und ich will jetzt nichts Falsches erzählen, ich glaube, es war Lazio Rom, wo er, ich glaube, letzten Sommer auch fast schon gelandet wäre. Da war er, glaube ich, auch schon zum Medizincheck, dann ist alles nochmal zurückgerufen worden, so zu unserem Glück, möchte man meinen, weil eben bei Union Rönnow wirklich großartiger Torhüter ist und jetzt tatsächlich auch zum 60. Vereinsgeburtstag hat der Verein es ja für nötig empfunden, eine Legendenelf zu machen und da im Tor ist tatsächlich Frederik Rönnow, obwohl ich da ja einige auch deutlich ältere Torhüter eigentlich erwartet hätte, aber das macht dann eben auch schon klar, was Rönnow in den letzten Jahren geliefert hat, auch davor. Also so, ich glaube, das ist auch bis heute geblieben, ne? Es gab Torhüter wie Andreas Lute beispielsweise, der mit Lute Sprachchören bei Union noch recht berühmt war, die also zumindest in meinen Kreisen auch noch bis heute nachhallen und auch davor. Ich glaube, die Torhüterarbeit, die scheint gut zu sein. In jüngster Zeit hatte mich auch da, wäre nochmal ein Kritikpunkt an Horst Held, auch hier nochmal irritiert. Letzten Sommer hatte man das Torhüter-Talent aus den eigenen Reihen, Yannick Stein, der davor die Saison beim SV Babelsberg ausgeliehen war und eine verdammt gute Saison gemacht hat. Mhm. Der war eigentlich auch für 2 Jahre nach Babelsberg verliehen. Den hatte man im Sommer dann zurückbeordert, wodurch, also für uns meine ich jetzt irgendwie Unioner, die es interessiert, wer da irgendwie 2. oder 3. Torhüter bei uns ist, ne, war das eigentlich schon so der Hinweis darauf, okay, der Yannick kriegt jetzt die Chance, 2. Keeper zu werden, nur damit dann eine Woche später Matteo Raab, der Held vom Sonntag gegen Freiburg, dann reingeholt wurde, den Baumgart ja aus Hamburg, aus HSV-Zeiten kannte und den unbedingt haben wollte. Und das ist für mich dann ehrlicherweise noch so, ne, man hatte dann Jannik Stein zurückbeordert, um ihn dann, glaube ich, einen Monat später noch in derselben Sommertransferperiode quasi dann wieder losschippern zu lassen in die DDR Champions League der Regionalliga Nordost. Aber das, was da am Ende und das, worauf deine Frage ja abzielt, ich glaube, dass Unioner Torhüter, die Torhüterentwicklung, die wird maßgeblich mit Micha Gspurning zusammengehangen haben. Und ich glaube, das dürfte tatsächlich sehr, sehr spannend werden, wie es da weitergeht. Ich bin auch gerade so ein bisschen am Überlegen, nicht, dass ich mich vertue, aber Joe McKenna ist ja als Co-Trainer von Steffen Baumgart auch mit zur Union geholt worden. Mhm. Der ist ja, also habe ich das gerade falsch im Kopf, der war doch zu Zeiten seiner aktiven Karriere, war der doch Profi-Torhüter, oder?
Wenn ich da jetzt nicht komplett daneben liege, hätte ich gesagt, ja.
Schon, ne? Dann wäre, das wäre jetzt ziemlich genau mein Gedanke, weil dann wird ja der Nachfolger von Gspurning auch schon wieder in den eigenen Reihen wahrscheinlich stehen, obwohl ich auch keine Ahnung habe, ob McKenna da auch Torhüter-Trainer ist. Da wäre dann aber eben genau die Hoffnung, wenn man da eben auch schon seit jetzt knapp über einem Jahr mit Micha Gspurning auch da zusammenarbeitet und da auch die Abläufe kennt, dass sich da hoffentlich bei der Torhüter-Frage bei Union nicht so viel wandelt. Und man so ein bisschen blöd sagen kann, egal wer reinkommt, der hält den Kasten auch ziemlich gut sauber.
Du meintest Kevin McKenna damit, oder? Nicht, weil du ihn Joe genannt hast.
Ja, nee, Kevin, ja, Entschuldigung. Da rutschen die US-Army-Namen ja einmal komplett
durch. Aber der war Abwehrspieler.
Also, der war Abwehrspieler.
Deswegen, ich dachte nämlich gerade, es wäre...
Ja. Oh Mann, ey.
Kevin McKenna, die Kante in der Innenverteidigung war das doch. Also... Ich google es jetzt mal lieber nebenher noch, beziehungsweise natürlich, ich Ekosiae es, liebe Hörerinnen und Hörer. Doch, ja.
Hier bevor wir hier, bevor wir hier kompletten Stuss hier uns zusammenreden.
Position Abwehr, okay. Puh, ja. Da haben wir, we dodged the bullet. Das ist nochmal, aber so ist das, liebe Hörerinnen und Hörer. Es gibt ja auch kein Skript zu solchen Sendungen. Du wusstest jetzt auch nicht, dass ich hier mit dem Torhüter Trainer ums Eck komme. So ist es im Rasenfunk. Ein letztes kurzes Thema, wenn du noch kurz Zeit hast. Denn Union macht ja auch im Bereich der Frauen Riesenschritte. Und wir müssen da jetzt nicht ganz tief ins Detail gehen, weil dafür gibt es ja auch einen anderen Feed im Rasenfunk. Aber wie bewertest du denn das und wie wird denn das eigentlich aufgenommen? Weil ich sehe natürlich am Spieltag, ich sehe die ZuschauerInnen, die dort stehen, ich sehe auch manche negative Entwicklung, die dann leider aus dem Männerfußball mit zu den Frauen rüberkommt. Ich sehe auch sportlich ein paar Anpassungsprobleme. Das alles begleiten wir ja im Bundesliga-Frauenfeed spieltäglich mit. Und ich sehe aber hier vor allem eine Perspektive, die halt ganz viele andere Vereine nicht bieten. Dadurch, dass man jetzt Infrastrukturprojekte angeht, bei denen man sich schon vorher entschieden hat, wir denken die Frauen mit. Also nicht so wie bei Bayern, die bauen ihren Campus und dann sind auf einmal die Frauen gut und sie wissen, also ja, nö, ist auch eine Heimat für die Frauen, ne? Und bis heute haben die da Probleme. Jeder Raum wird vom U19-Physio hart verteidigt, sage ich jetzt einfach mal so pauschal. Da liegt ja eine unheimliche Chance drin für Union und ich habe den Eindruck, auch eine Kraft. Wie blickst du denn auf diese Abteilung und das, was sich da alles verändert?
Ich glaube auch, dass es gar keine so dumme Entwicklung ist, die das Ganze nimmt. Vor allen Dingen eben auch, dass bei all den Infrastrukturprojekten von Anfang an konsequent alles zusammengedacht wird, dass auch schon klar war, bevor die Frauen aufgestiegen sind in die erste Bundesliga, dass es den Umzug in die alte Försterei auch gibt, dass dort eben auch die Frauenspieler sind. Das halte ich tatsächlich aus einigen, auch wieder blöd gesagt, ökonomischen Gründen heraus für gar nicht mal so unklug. Weil man muss auch einfach ehrlich sagen, ein Fußballstadion, mal jetzt rein als Immobilie gedacht, ne, das hast du für einen Heimspieltag einmal alle zwei Wochen irgendwie zur Nutzung. Wenn du da eben noch das Wochenende, wo die Herren woanders spielen, eben blöd gesagt ein Heimspiel hast, ganz wunderbar. Und glaube, da trifft dann viel auf sowas zu, wo man sagt, das Nützliche irgendwie mit dem verbinden, dass man irgendwie auch einen schönen Anspruch damit auch vermitteln kann. Das bedeutet, genauso wie du sagst, es gibt einen extrem hohen Zuschauerinnenschnitt bei den Unioner Frauen bei den Heimspielen. Es wirkt auf alle Fälle so, als wenn es angenommen wird. Das Publikum ist auch ein deutlich anderes. Da muss man auch ehrlich sagen, dass es ist einfach was anderes, bei einem Unioner Herrenfußballspiel auch noch zu sein. So, das hat nicht nur mit der organisierten Fanszene zu tun. Das ist auch einfach noch, blöd gesagt, diese ganze Atmosphäre, die für mich auch immer noch, wenn man mal da ist, wirklich auch noch sehr so Freundschaftsspielcharakter hat, was gut wie schlecht jetzt gesehen werden kann. Da kann sich jeder jetzt irgendwie seinen Teil dazu denken, wie er sowas findet. Aber schön ist es auf alle Fälle. Und ich glaube, in der Vereinsentwicklung insgesamt ja auch super notwendig einfach, weil man da auch irgendwie schön merkt, ja, es werden halt eben Frauen und Herren zusammengedacht. Und ich glaube, auch hier ist es mal ein kluger Schritt in Richtung dessen, was wir vorhin hatten mit sportlicher Erwartungshaltung, dass die eigentlich so ein bisschen den stummen Zwang auch mit reinbringt. Es ist ja am Ende für einen Verein auch irgendwo immer noch eine Wahl zu sagen, der komplette Verein liegt mit seinem Wohl und Wehe, auch in dem, ne, wie die Leute irgendwie drauf sind, an dem Erfolg rein der ersten Herren Fußballabteilung. Und dass es eben nicht nur die erste Herren Fußballabteilung sein muss, das zeigt Union gerade sehr schön. Die Entwicklung wird natürlich trotzdem auch nicht von allen Akteuren gleichermaßen positiv auch angenommen. Und ich glaube, da muss man auch einfach die nächsten Jahre noch abwarten. Aber an dem, was grundsätzlich an Ressourcen und Infrastruktur da dargestellt und reingestellt wird, ist das nicht verkehrt. Man muss aber auch da sagen, Union macht damit nichts anderes, als einen eigenen Weg in der Kommerzialisierung des professionellen Frauenfußballs auch zu suchen. Da sollte man also auch nicht mit so einem Quatsch kommen wie, das ist jetzt ein anderer Fußball oder so, der da ermöglicht wird. Nee. Auch das nee, ist am Ende
nein,
Fußballgeschäft, klar.
Und Union würde das auch nicht tun, wenn sich nicht gerade die Möglichkeit bieten würde, an einem generellen Aufschwung dieser Liga zu partizipieren und eben auch ökonomisch. Denn der Beweis, dass das Union auch deshalb tut, ist, dass man es ja vor ein paar Jahren noch nicht getan hat. Also da kannst du noch über das Frauenteam und die Behandlung des Frauenteams ganz andere Töne anschlagen. Das gehört mit dazu, aber das macht das Engagement nicht weniger falsch. Man kann das zwar sagen, es wäre schön, wenn es aus anderen Gründen vorangetrieben worden wäre, aber müssen wir wirklich, also machen wir zwar oft genug, aber man muss ja auch nicht mal an jeder Stelle den Fußballvereinen vorwerfen, dass sie auch nach den ökonomischen Prinzipien funktionieren, nach denen unsere komplette Welt funktioniert. Es wäre schön, wenn es anders wäre und manchmal in ganz seltenen Momenten ist es so. In dem Fall ist es auch eine Investition, aber immerhin ist sie da und wird vor allem dann schon, finde ich, mit einer Konsequenz durchgezogen, die anderen Vereinen auch gut zur Gesicht stünde, die vielleicht auch vorgeben, ähnlich zu investieren, es in letzter Konsequenz dann vielleicht dann aber doch nicht so tun. Und damit meine ich jetzt gar nicht die Neuzugänge, die man da für viel Geld geholt hat, da hat Union schon ganz schön Geld auf den Markt geschmissen, sondern eben Trainingsbedingungen, Infrastruktur, interne Wertschätzung. Und man hat halt auch den Perfect Storm, dass du das Äquivalent zu Christopher Trimmel mit Lisa Heiseler hast. Plus noch Eileen Pöse natürlich, wo man es jetzt auch geschafft hat, der noch quasi einen Abgang aus dem Trainerinnenamt zu bescheren, beziehungsweise in der öffentlichen Kommunikation ist sie ja auf den Verein zugekommen. Also ehrlicherweise, Raphael, hätte ich nicht gedacht, dass wir so rosarot aus dieser Sendung hier rausgehen. Aber wir haben sie vereinbart in der Angst, dass wir hier über Abstiegskampf sprechen müssen. Und wir haben begonnen mit, ja, Freiburg war nicht schlecht, ein bisschen Glück hatte man aber und jetzt kommen wir raus und ich sehe natürlich schon so manche Spannungsfelder, haben wir jetzt genügend diskutiert und natürlich wird es auch in der nächsten Saison auch Dinge geben, die nicht klappen bei Union. Aber das ist schon einfach ein sehr, sehr solider Verein gerade, oder?
Solide trifft's, ne? Das ist, glaube ich, schon so klar die Entwicklung der letzten Jahre. Und also am Ende auch natürlich ein Schritt, klar, vom Frauenfußball wieder zur Herrenabteilung rüber geswitcht, aber von Champions League nicht den Abschluss in die zweite Liga irgendwie zu haben, sondern auch hier sich wieder gefangen zu haben, spricht eben auch am Ende für einen soliden Verein und dem, was da insgesamt drum aufgebaut ist. Und ich glaube, da müssen wir uns dann, das heißt, keine Sorgen machen. Die Sorgen sind immer da und jede Bundesliga-Saison fängt bei neuem an. Das ist, auch als Unioner weiß man das jetzt mittlerweile, dass da alles möglich ist. Deswegen ist es am Ende einfach auch nur wichtig festzuhalten, die Risiken sind eben da, weil beim Verein gerade sehr viel im Umbruch ist, man sehr viel versucht, auf diesem neuen Plateau auch aufzubauen. Und für dieses Plateau ganz entscheidend ist, dass man in der ersten Liga bleibt. Und ich glaube, das ist für mich dann auch schon noch eine entscheidende Frage. So, was wird das auch langfristig eigentlich für Kosten nach sich ziehen, dass man das so haben wollte? Das muss ja eben auch nicht nur negativ sein, klar. Aber das waren eben auch die Punkte, die wir vorhin hatten. Ich glaube, die Zerrissenheit zwischen Anspruch und Wirklichkeit in diesem Verein, diese Kluft, die wird in den nächsten Jahren auch noch weiter aufgehen. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal nächste Saison, wie es dann um die Fanseele bestellt ist.
Ich sage dir, es wird sich anhand der Bundesliga-Tabelle ablesen lassen, wie es um die Fanseele bestellt ist. Aber diese Kluft, die hat eigentlich jeder Verein, sie wird halt nur nicht bei jedem Verein diskutiert, weil eben viele gar nicht mehr einen gewissen Anspruch noch verbinden mit ihrem Handeln und dementsprechend kannst du auch kein Spannungsverhältnis geben. Union hat eben noch den Anspruch, etwas anders zu sein als der Rest der Bundesliga und dementsprechend muss es dann ja Spannungskräfte geben. Raphael, das hat große Freude gemacht. Ich bin auch froh, dass wir es geschafft haben, nochmal vom ganz Großen wegzukommen, weil wir sind beim netteren Thema gelandet. Wer hätte das gedacht, dass wir quasi, wir steigen oder? Ein mit, wie verdorben ist der Fußball und wie schlimm wird es jetzt auf der Innenministerkonferenz und wir kommen raus bei, ist ja alles ganz solide bei Union. Vielen, vielen herzlichen Dank dir für deine Zeit. Matchplan Meuterei ist das Buch, das du gemeinsam mit Lara Schauland geschrieben hast. Ich werde natürlich verlinken, wo man das bekommen kann. Und bei Beyond the Ball kann man dich ja auch hören in deinem eigenen Podcast. Also vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
Ja, aber danke dir, hä?
Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn auch der Rasenfunk ist anders als alle anderen Fußball-Podcasts. Bei uns gibt's natürlich gar keine Spannungsverhältnisse. Nein, wir sind Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei, wollte ich damit einleiten. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt, das erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, der Videobeschreibung. Und wenn ihr auf rasenfunk.de geht, da gibt es einen Unterstützen-Button und dort findet ihr sämtliche Wege. Es geht sehr einfach, es geht sehr schnell und jeder Betrag hilft. Und damit finanziert ihr alles, was wir hier tun, plus ein kleines Gästehonorar für unsere eingeladenen Gäste hier. Also vielen herzlichen Dank an alle, die uns schon unterstützt haben. In der Folge möchte ich mich bedanken bei Nanobot BLN, bei Sui, bei Lenfried, bei Ried und bei Christian AMFG18. Alex Meyer, Fußballgott? Ja, müsste es eigentlich gewesen sein. Also in diesem Sinne, danke für euren Support. Feedback zu dieser Sendung sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch in unsere anderen Sendungen reinhört. Werdet oder bleibt gesund, bleibt uns gewogen und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.